Herzlich willkommen.
Moin, moin zusammen und hallo
zum
Zoomcast.
Ja, herzlich willkommen. Moin.
Chris, schön, dass du da bist.
Ja, Nils, freut mich sehr, dass du da bist.
Ja, mir blieb ja nichts anderes übrig.
Ja, ich habe dich gezwungen. Unter Androhung von Gewalt.
Mehr oder minder.
Nein.
Ja, was ist so der Gedanke, den wir dahinter hatten?
Ja, ich glaube, der Gedanke ist, dass wir über Motorräder sprechen wollen, eventuell.
Ja, weil wir festgestellt haben, dass wir vielleicht, was das angeht, einen kleinen Einschlag
haben.
Ich muss an dieses Bild gerade denken. Dann sag doch wenigstens, welches Bild, oder warte mal, habe ich das hier noch? Das habe ich ganz sicherlich.
Ich habe es mir gemerkt, es hat sich so eingebrannt.
Das
war heute dieses schöne Bild, von wegen so der erste Satz, okay, ich muss jetzt echt mal sparen und darunter, oh, Motorradteile.
Und da muss ich tatsächlich sagen, das beschreibt dich einfach so perfekt.
Also
einfach aus dem Grund.
Wenn du mich in einem Bild beschreiben willst, wäre das.
Ich muss wirklich dazu sagen, für die Leute, die Chris nicht kennen, das ist so gefühlt so dieses, jede Woche aufs Neue bekomme ich irgendwann eine Nachricht auf mein Handy, wo so drin steht, Nils, erzähl es nicht meiner Freundin, aber vielleicht habe ich wieder Geld ausgegeben. Und dann kommt immer nur so von mir die Frage.
Kann sie das hören? Jetzt? Nein.
Sie will, also.
Hallo.
Hallo. Aber ich glaube, nein, das wird sie nicht. Glaube ich nicht.
Und wenn es ist nicht so, wie es sich anhört.
Nein, Chris, der spart wirklich an allen Ecken und Kanten. Das ist nicht so, als dass
für
er jetzt.
Für Motorradteile.
Für den nächsten Urlaub. Denk immer diplomatisch.
Daumen hoch könnt ihr nicht sehen.
Das ist auch wieder richtig. Ich habe mir gedacht, nachdem du mich das eine Mal auf dem Trail-Video so viel gefragt hattest zu dem Interview, dachte ich, drehe mal einfach mal den ganzen Spieß um und ich frage dich mal so ein bisschen zu den Hintergründen.
Das ist cool.
Das wäre, glaube ich, echt einfach ein schöner Aufhänger. Also vielleicht einmal zu meiner Person. Ich bin der Nils. Vielleicht kennt mich der ein oder andere aus dem Video erste Trail-Erfahrung, wo sich Chris selten dämlich anstellt. Ach, nimm doch ruhig einen Chip. Das hört sich doch, das ist so.
Meinst du?
Ja, das ist das neue ASMR. Ja, vielleicht sollst du nicht so. Nein, das ist zu laut.
So.
Das musst du pegeln hinterher.
Nein. Ihr bekommt das hier alles übrigens ungeschnitten, unverfälscht, unseren ganzen.
Also wenn wir schon dabei sind. Nach nee.
Ja, Prost.
Zum Wohle.
Wir dürfen jetzt nur kein Whisky trinken, glaube ich.
Nein, das ist Apfelsaft, was wir trinken.
Nee,
das
weil
ist Apfelschorle.
Whisky machen
nein, wir nein, das ist Apfelschorle, was wir trinken. Nicht, dass das jetzt großartig falsch ankommt.
Plopflaschen, ja.
Ja, das liegt einfach daran, was ich die Kohlensäure angesammelt
habe. Nein, aber
hat.
Whisky, also Alkohol ist.
Wenn man kenn dein Limit.
Wenn man mit Alkohol umgeht, ist das in Ordnung. Weil die Kollegen vom Berghaus, die trinken ganz gern mal Whisky und machen so ein bisschen Whisky-Tasting beim Podcast. Das wollte ich eigentlich sagen.
Wer?
Die Bears von Bears on Tour. Die machen auch so Motorrad.
Ach, von denen du mir erzählst. Ah,
ja,
jetzt habe ich es wieder. Aber das ist schon wieder eine Rückleitung zu dem eigentlichen Thema, wo wir vor 2 Minuten schon waren. Und zwar für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin aus dem Video die erste Trail-Erfahrung. Und ich bin der Kumpel von Chris, der ihn so ein bisschen auf das Trail-Moped gebracht hat, in der Hoffnung, ihn anzufixen. Aber anscheinend ist der Junkie immer noch bei Enduro hängen geblieben und ich konnte ihn noch nicht so ganz auf die helle Seite der Macht ziehen.
Das würde ich jetzt so nicht so ganz sagen.
Das würde ich so vollkommen sagen. Immer
nein,
wenn wir, doch,
nein, nein.
Doch, warte. Pass auf, immer wenn wir darüber diskutieren, ob du dir ein Trail-Motorrad oder eine Enduro holen willst, steht es außer Frage. Ich schlage es dir vor, ich sage, Chris, ey, guck mal, da wo du wohnst, ist es viel sinnvoller zu sagen, ich hole mir ein Trail-Motorrad, weil selbst in deinem Kombi, da kannst du halt Vorderrad, Hinterrad ausbauen und das Ding bekommst du da rein. Es ist nicht schwer, das Transportproblem ist auch nicht so das große. Und schau mal, du hast einfach ganz klar den Vorteil.
Ich kann mit dir Trail fahren.
Komm, das ist das sowieso ist, schon ein Geschenk
aber
wie sonst
ich
was.
Ich sehe das eher so, dass du schuld bist, dass ich, bevor ich Trail ausprobiert habe,
nein.
Da wollte ich nur eine Enduro haben.
Nein, ja, wieso willst du doch jetzt immer noch?
Ja, aber jetzt will ich auch noch einen Trail haben.
Ja, aber dein Problem ist einfach, dass du die Prioritäten falsch setzt. Du setzt die Enduro noch über Trail.
Warum? Ich setze alles auf Prio 1. Das ist überragend.
Da sind wir wieder beim Bild von gerade eben. Oh, Motorradteile.
Das ist eher ein Zielkonflikt mit meinem Job.
Mit allem? Tendenziell?
Außer mit mir.
Ja, das ist, und, ja mit gut, dir. Ja, also ich stimme dir dazu.
Also dann würdest du auch da mit der Enduro mitfahren durch.
Du weißt schon, dass du mich damit kriegst, deshalb ist das fies, wenn du es so probierst.
Ja, genau.
Aber ich wollte gerade sagen, um zum eigentlichen Thema wieder zurückzukommen, das Thema Treifahren. Ich bin, hatte ich in dem Video, du hast, glaube ich, zwei Videos hochgeladen. Genau, einmal mit dem Interview, wo du mich so ein bisschen interviewt hast, wie ich dazu gekommen bin. Und einmal so ein bisschen Fahraufnahmen, wie du dich so ein bisschen dumm angestellt hast auf dem Moped, wie man gesehen hat, dass du halt nicht Motorrad fahren kannst, aber davon überzeugt bist, dass du jetzt einen YouTube-Channel leiten kannst.
Ja, und ich leite diesen YouTube-Channel als kleines Ein-Mann-Unternehmen sehr erfolgreich.
Naja, würde ich ja tendenziell jetzt nicht sagen mit deinen
25 Klicks. Aber falls ihr jetzt noch wissen wollt, um was es für ein Video geht und wie schlimm ich mich wirklich angestellt habe, wir packen euch das unten in die Beschreibung. Guckt mal bei mir vorbei auf dem Kanal.
Ansonsten, wenn ihr das über irgendwelche anderen Wege hört, wie heißt das Video? Meine erste Trail-Erfahrung.
Genau.
Sauters Moto-Channel. Genau. So. Stimmt, wie sind wir überhaupt zu gekommen?
Genau. Dass wir sind dazu gekommen, weil du gesagt hast, wir nennen es Sauters Moto-Podcast.
Ja.
Und ich sagte dann, weil Nils ja wegen irgendeiner komischen anderen Person auf die Idee gekommen ist, vielleicht einen YouTube-Kanal über Trailfahren zu machen, dauerhaft.
Kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
Nee, ich weiß auch nicht, wer dich auf solche blöden Ideen bringt. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das gleich Stahl und Sauter.
Ja, also, Moto heißt Popcast.
Stahl mit Nachname.
Und Chris heißt ja. Sauter und deshalb Stahl, Sauter oder Sauter, ja. Stahl. Nee, eigentlich wäre es ja alphabetisch Sauter, Stahl, Moto Podcast.
Ja, das ist auch egal.
Okay, wenn du es dreimal ganz schnell hintereinander sagen kannst, dann kriegst du einen High Five.
Nein, dann ist das zu politisch inkorrekten Äußerungen. Vielleicht möchten wir an dieser Stelle nicht.
Das kann ich irgendwie ja gar nicht nachvollziehen. So, jetzt aber wirklich. Thema Treifahren. Du hast mich interviewt, du hast ein schönes Video gemacht. Mir hat das sehr gefallen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du die ganze Mühe auf dich genommen hast.
Sehr
und das geschnitten hast und gefilmt hast und alles. Und,
das wird auch nicht das letzte Trail-Video sein.
Ja, das hoffe ich. Du hast auch keine andere Wahl.
Ja.
Sage ich das jetzt tendenziell mal so. Und da ging es so ein bisschen um meine Geschichte, was mich tatsächlich mal interessieren würde, weil ich glaube, darüber haben wir beide auch noch gar nicht drüber geredet. Wie bist du überhaupt zum Motorradfahren zum einen gekommen und warum genau die Offroad-Schiene?
Oh, das ist eine gute Frage. Also Motorradfahren allgemein kann ich, glaube ich, gar nicht so pauschal beantworten. Das war irgendwie...
Stopp, dein Vater fährt doch auch Motorrad.
Ja, mein Dad fährt Motorrad.
Siehste.
Der ist nicht involviert an dieser ganzen Sache tatsächlich.
Oh, okay.
Das ist eigentlich Interessante, sondern... Zeugen, wo dabei waren, in Form von meiner Mama, behaupten, dass ich schon als kleiner Zwerg quasi im Kinderwagen, sobald irgendwas auf zwei Rädern mit dem Motor vorbeigefahren ist, dann war da Action und ich habe mich gefreut und so und war tatsächlich schon von klein auf, wenn ich irgendwo ein Bike gesehen habe, dann musste ich da hin und musste das angucken und wollte da drauf sitzen und war das schon immer und gegipfelt hat dann meine frühe, eher Dreiradkarriere da drin, dass mein Dad irgendwie zu dem Zeitpunkt, also damals war alles besser, da lief noch vernünftiges Zeug auf
Motorsport. Oh, der feine Herr, weil er ja so alt ist. Oh, tut mir leid, ich habe schon ganz vergessen, dass du in einem Rollstuhl sitzt.
Du auch? Erstens bin ich...
ja, aber bei dem ungeraden Boden rollt man auch überall hin.
Erstens bin ich fast... Also nein, egal. Das
Nein, pass auf. Nee, stopp. Wie? Ja, erzähl. Über welches Baujahr reden wir denn? Also wenn du jetzt...
Von meinem Motorrad oder von mir?
Also wenn man jetzt mal metaphorisch dich als Motorrad nimmt...
87. Von jetzt ist er schockiert. Und jetzt rechnet er nach.
Das geht aber.
Echt?
Ich habe gedacht, du wärst deutlich älter.
Was? Warum?
Warte mal, vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Das wäre nicht das erste Mal.
32?
Ach so, danke.
Ich wusste gar nicht. Ja, ich wusste. Hast du gedacht 22 oder was?
Nein, aber ich war jetzt so bei 28, 29.
Nein, das ist schon... Also ich auch bin, egal.
Zu meiner Verteidigung, es ist schon spät.
Ja, im Kopf bin ich bei 21 hängen geblieben oder so. Von dem
16.
Her, ich trinke schon Alkohol. Harten. Also, nein, das darfst du jetzt Alkohol mal weg, ey. Das ist echt schlimm.
Du trinkst Apfelschorle.
Ja.
Mit anderen Säften.
Ja, genau. Also auf jeden Fall hat mein Dad damals irgendwie so ein Motocross-Rennen angeguckt im Fernsehen und ich habe das aufgeschnappt und habe halt gesehen, wie die gesprungen sind. Und habe dann mein geiles baustellengelbes Dreirad genommen und habe gemeint, das kann ich auch. Und als ideale Absprungschanze habe ich einfach so eine mehrstufige Treppe gewählt, habe mir meinen Helm aufgesetzt und bin dann mit richtig Anlauf die Gartentreppe runtergekachelt. Das ist mein Ernst. Das Ganze hat natürlich überhaupt nicht funktioniert.
Kann ich ja gar nicht nachvollziehen.
Ja. Aber nichtsdestotrotz hat auch dieser Rückschlag mich nicht davon abgehalten, eine unfassbare Begeisterung für Zweiräder aufzubauen.
Ja, mit drei hat es ja nicht funktioniert.
Ich habe festgestellt, dass drei scheiße sind. Sorry an alle Dreifahrer, falls ihr zuhört.
Guter Punkt, ist sehr geil und hat allerhöchsten Respekt verdient.
Genau, definitiv. Genau, und es war dann schon irgendwie immer jedes Fahrrad, was ich hatte, war ein Motorrad, also für mich als Kind eben und so weiter
und so fort.
Weiter ging das dann tatsächlich, als wir umgezogen sind und unser Nachbar, der lebt leider nicht mehr, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade, der hat bei NSU gearbeitet und hat in der Motorradfertigung da gearbeitet und hat selber dann, also der war schon im Ruhestand und hat diese alten NSU restauriert. Und das war so ein richtiger, das war so ein alter Schraubergott, kann man gar nicht anders sagen. Der hatte noch Originalformen und hat sich selber irgendwelche Tankteile ausgedengelt, die du halt nicht mehr bekommen hast, und hat er sich diese Ersatzteile da selber gebaut und so. Da war ich so 8, 9. Und saß dann bei ihm in der Werkstatt und war der König, wenn ich ihm einen Schraubenschlüssel so quasi halten durfte. Oh. Und war da immer dabei, sobald ich gesehen habe, der schraubt an den Mopeds rum. Und ja, und so ging das dann eben dann vonstatten. Mit 16 habe ich dann angefangen, Roller, kein 125er, der Kohle hat nicht mehr zugelassen.
Ja, gut. Aber bevor wir jetzt mal die Brücke schießen zu Offroad, was mir dabei nämlich super einfällt, ich hatte, als ich klein war mit meinen Eltern noch im zusammen in so einem Haus gewohnt hatte, so 2, 3 Ortschaften weiter, jetzt da, wo ich jetzt wohne. Da hatten wir nämlich auch so einen Nachbar, der leider Gottes dann auch relativ früh an Krebs verstorben ist. Und der hatte eine BMW-Reise-Enduro damals. Und daran erinnert mich das.
Also eine ganz frühe GS dann wahrscheinlich.
Genau.
80 oder sowas.
Das kann sein, da bin ich leider komplett raus. Aber das war echt, und das war genau dieselbe Story wie bei dir. Das Moped war draußen, das war so ein, der hat die immer gewaschen. Da bin ich ja auch immer als kleiner Bub hingelaufen und dann bin ich immer draufgehoben und ich habe die ganze Zeit gegrinst. Und als ich klein war, musst du dir halt vorstellen, ich hatte einen Pottschnitt und hatte platinblonde Haare und war halt ein bisschen pummelig.
Von mir gibt es auch noch so ein richtig schlimmes Foto, wo ich in so einer, das haben leider nur meine Eltern, und vielleicht auch Gott sei Dank nur meine Eltern.
Ich wollte gerade sagen, immer eine Frage,
wo ich in so einer Pseudo-Hip-Hopper-Klamotte mit 12
Nein.
auf oder 11 auf so einer Honda Rebel in Weinrot, so 125er-Chopper und mein Bruder hinten drauf. Wir sind nicht gefahren, sondern so Standaufnahme. Ja. Ne? Aber das war schon sehr, sehr hart, dieses Bild, muss ich zugeben.
Scheiße, ist das gut. Ja, oh, das ist aber richtig gut. So, ja, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Also du warst 16, 125er?
50er Roller bin ich 50er, dann gefahren. Das war das erste Zweirad, was ich gefahren bin. Und dann hat mein Dad hat sich zu dem Zeitpunkt dann eine Chopper gekauft, eine 600er Shadow. Und er hat wieder angefangen, Motorrad zu fahren. Ich glaube auch, weil ich habe nur Motorradzeitungen gelesen und bla und blub. Zu dem Zeitpunkt war das Offroad-Thema schon präsent, weil ich irgendwie so mit 12, 13 das erste Mal von der Rallye Dakar gehört habe. Und ich meine, du weißt ja auch, das Thema Rallye-Fahren ist im Prinzip so dieses Kernding, wo ich so diese Faszien. Und irgendwie fand ich das halt eben total cool und habe das dann immer weiter verfolgt und habe halt die ganze Geschichte mit Thierry Sebin und alles. Und darüber war halt schon immer dieses Offroad-Ding eigentlich präsent. Dann war die Chopper da und dann waren wir mit so einem Motorradstammtisch unterwegs und so bin ich dann so zwischen 16 und bis ich dann meinen Führerschein selber hatte, eigentlich irgendwie laufend mit irgendwelchen Motorradfahrern rumgehangen und Und dann kam das Ganze, wie es dann final zum Enduro kam. Ich war dann 18 und hatte den Motorradführerschein endlich und durfte stolze, 38 PS oder so irgendwas fahren. Das war ja noch die andere Führerscheinregelung, die jetzt ist. Und eigentlich wollte ich was Sportliches, so straßenmäßig. Ich war jung und wollte damals eine Ninja haben.
Gut, kann ich verstehen, fand ich damals auch geil.
So, und das Geld sagte aber Ninja, nein. Und einer auch von diesem besagten Motorradstammtisch, der hat eine Honda Dominator gefahren, also so eine Einzylinder, nicht Reise-Enduro, aber auch nicht Hard-Enduro, sowas dazwischen drin irgendwie. Ganz cool. Die wurde übrigens mal bei der Camel Trophy benutzt. Da gibt es eine Camel Trophy, wo die mit der Dominator gefahren sind. Sehr coole Videos übrigens. Das werde ich nie vergessen, dieser Moment. Das Ding war von der Farbgestaltung irgendwie so, als ob da ein Papagei drauf geklatscht ist und da kleben geblieben wurde.
Weißt du, was das Problem ist? Ich habe es genau vor Augen.
Es war mintgrün, lila. Es war halt so richtig 90er Jahre. Wir machen alles bunt und Hardcore-Design. Und er sagt dann so, ja, er hat da die Dominator, ich habe mich eigentlich nie mal so richtig damit befasst, was das ein Moped ist, und hat gesagt, komm, ich mache dir einen Freundschaftspreis und kannst was anzahlen und den Rest so abstottern und so. Ich meine, ich war da in der Lehre und so, da war halt nichts mit. Und ich wollte unbedingt Motorrad fahren, das war mir alles scheißegal. Ja, und dann kam ich da an und sehe dieses Ding und mein erster Gedanke, scheiße, das kaufst du auf gar keinen Fall, das ist so hässlich. Und ja, dann hat er gesagt, ja komm, jetzt fahr mal. Und also meine Probefahrt mit dem Motorrad war dann eine komplette Tagesausfahrt mit dem Stammtisch gleich.
Interessante Probefahrt.
Das war eine sehr geile Probefahrt, also kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Davor muss ich sagen, habe ich die Shadow von meinem Papa gefahren, weil der ist nicht so viel gefahren.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wie viel Erfahrung hattest du zu dem Zeitpunkt schon mit Moped-Fahren?
Genau, ja, ziemlich viel. Also ich habe die Shadow von meinem Papa. Ich habe dann immer Ärger bekommen, warum die Fußrasten so verkratzt sind. Hab dann im Zuge dessen auch festgestellt, dass Chopperfahren für mich nicht so das Richtige ist.
Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen.
Ja, auf jeden Fall bin ich dann auf diesem Papagei quasi aufgestiegen und war echt so ein bisschen, naja, was gibt es dann da jetzt? Mhm. Und dann bin ich losgefahren und man muss sich vorstellen, ich kam halt von einer 600er Chopper mit tiefem Schwerpunkt und einem Wendekreis, gefühlt wie ein LKW. Und ich weiß, man kann die Dinger schon auch flott fahren und so, und ich habe das auch. Aber komme ich auf einmal auf ein Motorrad, was knapp 160 Kilo wiegt, 650 Kubik Einzylinder, mit einem Fahrverhalten wie ein Mountainbike quasi.
Ja, der Unterschied ist krass.
Dann war natürlich noch klar, das ist jetzt auch nicht zu vergleichen mit irgendeinem Wettbewerbseinzylinder, aber trotzdem hat die schon einen ganz guten Drehmoment gehabt und hat einfach super Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann habe ich am Ende des Tages meine erste Enduro gekauft.
Aber bist du mit der dann auch schon die ersten Runden im Wald gefahren oder überhaupt nicht?
Ah, schwierig. Das war so ein bisschen Feldwege und so bin ich mit der gefahren. Mhm. Was halt natürlich legalitätstechnisch so ein bisschen schwierig war.
Ja.
Auf die Crossstrecke war sie halt eigentlich auch zu schwer, und weil sie ja so eine Verkleidung hat, so eher Richtung Reiseenduro und so, war schon wieder nicht. Und also Schotterwege und so ein bisschen und was mal so, ich sag mal, die Abkürzungen, Geheimwege und so, die bin ich dann schon so ein bisschen Offroad gefahren damit da. Ja. Und dann folgten diversen, die hat dann angefangen, Öl zu verbrennen. Und da haben wir die wieder verkauft. Ich hatte eine andere dann geholt quasi, die war echt cool, mit der hatte ich dann einen Unfall nach vielen Jahren. Ja, da war eine Ölspur im Kreisverkehr
und
nur auf der gegenüberliegenden Seite, wo ich nicht reingefahren bin, stand vor sich rutschige Fahrbahn, und ich hab halt gewusst, dass das so ein Kreisverkehr ist, wo man richtig schön rein kann und eben schnell rum. Und wenn so
das ist nicht dein Ernst. Ja, ich dachte, du wärst wenigstens so mit 20 oder sowas rum.
Nein, ich bin mit 60 oder so in den Kreisverkehr rein. Also es ist so ein großer abgelegener, wo du gut einsiehst, und wenn du den kennst, dann konntest du das machen und konntest dann auch so diese ausgefahrenen Spuren von den LKWs als Anleger nutzen und konntest Spaß haben. Das war schon sehr geil. Nicht halt mit Öl drin im Kreisverkehr, das war dann weniger geil. Und dann habe ich, also mir ist gar nichts passiert, ich hatte nur ein Loch in der Hose, also Glück gehabt, aber das Moped war halt komplett im Arsch. Da hat es hinten den Heckrahmen verdreht gehabt und so, und das auch ziemlich böse gegen den Randstein geknallt, und das war, hätte ich auch nie vergessen, da hat eine junge Frau dann angehalten, um mir zu helfen, die war auch total lieb. Sagen, oh Gott, und geht's dir gut? Und ich habe sie scheinbar echt weggeschubst und habe gesagt, mein Motorrad, zum Motorrad, was mir im Nachhinein auch echt leid getan hat. Das ist
nicht dein Ernst.
Ja, und ich glaube, sie hat sich nur gedacht, also was ist denn das für ein Honk da? Das kann doch gar nicht wahr sein.
Ich kann das aber so gut nachvollziehen. Wir hatten als, ich komme ja ursprünglich auch vom Motocross-Background, da hatten wir so einen, also beim Motocross allgemein gilt ja auch, desto weniger du kannst, desto teurer sind die Motorräder, die du fährst. Und da war halt einer, das war so ein Italiener, der hatte so ein Import-Export-Geschäft mit Lebensmitteln, und sein Vater ist mehrmals italienischer Meister gewesen und tralala. Also ob das stimmt, ist sowieso nochmal eine andere Sache, aber das ist das, was er immer erzählt hatte oder was man so gehört hat. Und der ist, das Ding war wirklich geil, eine alte 250er Kawasaki KX von, lass mich lügen, 95, 94, aber als Rennvariante.
Okay, geil.
Also so eine richtig giftige Zweitakter.
Ich finde die alten KX aber auch irgendwie geil. Also wenn ich Retrocross fahren würde, ich glaube, dann würde ich
irgendwie das in die Richtung fahren. Also da muss ich wirklich kurz Werbung machen, weil es gibt so einen Instagram-Account, der heißt, ich glaube, 90s Motocross. das Ding ist Gold wert. Die machen immer so Neuaufbauten von, was weiß ich, der Suzuki von Travis Pastrana aus den Anfang der 2000er und wirklich 1:1 originalgetreu nachgebaut. Und die Dinger sehen so schick aus, haben so alte Videoschnipsel noch aus den Fernsehübertragungen. Also es ist wirklich richtig geil. So mit Ricky Carmichael, als er noch Kawasaki gefahren ist, mit der Nummer 1 und nicht Nummer 4 auf dem Nummernschild.
Ah, ist geil.
Das ist wirklich fett. Genau, und auf jeden Fall ist er halt mit der gefahren und der konnte halt nicht fahren. Und wir hatten auf unserem damaligen Gelände immer Mittwochstraining. Mhm. Und es war auch echt cool. Also das hat mich auch weitergebracht. Ja, doch, weitergebracht hat es mich schon definitiv. Und ich werde es nie vergessen, wie ich irgendwie da rumgetuckert bin, so was weiß ich, wie alt war ich da, lass mich 10, 11, 12 gewesen sein und ich tucker da ganz entspannt rum auf meiner 85er und dann mache ich nur Njong! Und ich dachte mir, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt passiert? Naja, steht so ein etwas bedröppelter, also man muss dazu sagen, der junge Herr war etwas übergewichtig und vielleicht so 50 Kilo zu schwer für die Maschine. Und man muss sich praktisch vorstellen, man hatte einen Anlieger, den man gefahren ist, und aus dem Anlieger heraus kam gleich ein großer Table, also ein großer Sprung, okay, der in der Mitte halt gefüllt ist. Ja. Und er stand genau in der Mitte oben drauf und ist so aufgeschaut, hat sich so umgeguckt. Und ich dachte mir so, warum steht denn der da? Ist der jetzt hochgekrabbelt oder was? Naja, ich bin so seitlich dran vorbei, hab dann gesehen, der ist oben, der ist gesprungen und ist praktisch in der Mitte vom Table aufgekommen, ist aber zu weit hinten gewesen, hat den Gashänger und hat die Kupplung nicht mehr bekommen. Und das Moped ist wirklich unter ihm durch, hat eine Pirelle gedreht und wirklich wie zum schlechten, Mann, so ups die Punch-Show-mäßig. Siehst du das Vorderrad, Hinterrad, so diesen Hang runterplumpsen? Oh, und dann lag das da, ne? Und ich habe das wirklich gesehen. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Du hast, wenn du von oben drauf geguckt hast, Es war alles in Ordnung, klar, hier Reifen eine 8 drin und sowas. Du hast wirklich von oben aufs Moped geguckt, wenn du dir vorstellst, so aus der Vogelperspektive. Und so, der hintere Rahmen, alles cool, Dekor, hier und da ein bisschen kaputt, aber ging. Und dann kamst du bis zum Kühler. Und der Kühler war vom Rest des Mopeds so 5 cm nach rechts versetzt, weil da solche Kräfte drauf eingewirkt haben, dass das Ding vollends verbogen war. Musst dir vorstellen, ey, wirklich so eine alte Renncover, sage ich, die kostet ja richtig Kohle. Aber ich muss sagen, es war schon ein bisschen lustig, aber jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigen Punkt. Da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, nicht können wird einfach durch ein teures Moped, wie heißt es denn? Wortfindungsstörung. Genau, ersetzt, dankeschön. Weil 2 Wochen später hatte er eine niegelnagelneue Suzuki RMZ 450.
Und ich dachte mir, Sinn.
Aber das Wichtige,
weil das ist ja alles nur passiert, weil es eigentlich zu wenig Leistung
genau ist. Hätte und weil es eine Zweitakter war, ne? Eine Viertakter ist ja nicht so giftig.
Nee.
So, die kommt ja auch, die fährt auch ganz anders.
Das ist
auch
eine prima Idee, sich eine 500er Beta zum Anfang zu kaufen. Da gehen wir später drauf ein.
Oh, da gehen wir gleich drauf ein, vertrau mir mal. Und auf jeden Fall das Geile war aber, weil die Suzuki, die nagelneue, hat ja noch nicht gereicht. Deshalb hat er sich auch nochmal komplett von oben bis unten neu einkleiden lassen. In schön einfarbiger, ich glaube, das war der Ausstatter Tor. Oder was?
Hä? Gelb zu Suzuki eigentlich, oder?
Grau.
Grau?
Grau-schwarz. Aber es sah nicht so schlecht aus. So James Stewart hat, glaube ich, damals ähnliche Kombinationen gefahren. Es war schon ganz schick. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum allerwichtigsten Punkt. Deine 500er.
Nein.
Oh, ich muss.
Willst du das jetzt echt?
Ja. Ich erzähle. Oh, da kannst du gerne zwischenschalten.
Ja, da müssen wir jetzt aber ganz viel überspringen.
Na, nee, wir kommen. Ja, also, okay. Kommen nee, du hast recht. Wir müssen roten Faden beibehalten. Mach weiter. Ja. Oh, da habe ich schon Freuden aus,
wenn ich das höre. Kann sich die ganze Zeit jetzt drauf
freuen. Oh, aber sowas von. Erzähl erstmal weiter. Also genau, wo waren wir stehen geblieben? Du hattest
die
weggeworfen.
Und war kaputt. Und dann hatte ich über meine damalige Motorradwerkstatt, wo ich halt für so TÜV und Kram und so hingekommen bin, der hat mir dann Domi überlassen als Ersatzteilträger. Die hatten einen Kopfschaden gehabt, also der Motor, aber der Rest war halt gut. Also Rahmen und so weiter. Ich
habe Glück gehabt, dass der dir das so überlassen hat.
Ja, also ich habe schon ein bisschen was dafür bezahlt, aber halt weitaus weniger als ein komplettes Moped. Und darüber habe ich dann notgedrungen. Also ich hatte davor keine Ahnung und nie was gemacht und habe dann angefangen zu schrauben damit, weil ich eben weiter Motorrad fahren wollte und habe mir das dann, ich habe ihn anrufen können, ich hatte ein Werkstatthandbuch und ich hatte so ein bisschen YouTube, weil es halt noch nicht so ganz so viele Tutorials gab wie heute und so. Da hat sich ja in den letzten Jahren echt viel getan. Na, ich angefangen echt in der Garage auf so einem ganz einfachen, billigen Hubständer aus diesen zwei Motorrädern eins zu bauen. Und Das hat auch bedingt geklappt. Ich sage gleich, warum es nicht geklappt hat. Das war echt bitter dann. Aber schon damals hatte es dann echt angefangen mit diesem Bild, wo wir ganz am Anfang gesagt haben,
Motorradteile. Ja.
Weil ich habe mir dann jeden Euro abgespart, was ich konnte, so dass wir dann zum Schluss, okay, der Moment, es war ein 26 Liter Rallye-Tank dann verbaut auf der schon, der war aber dabei, der war auf dem Spendermotorrad.
Okay, dann ist okay.
Das war okay. Allerdings hatte sie dann ein Wilbers-Federbein mit hier diesem Ausgleichsbehälter, den man seitlich rauslegen konnte, weil ich das, eigentlich wollte ich auch noch eine Edelstahl-Auspuffanlage, das hat aber nicht mehr ins Budget gepasst.
Kann ich mir gar nicht nachvollziehen.
Ich hatte das Motorrad dann, ich musste nachher mal ein Video zeigen, ich habe das Video wiedergefunden, ja, wie die aussah. Und das war, also vom Papagei, die zweite war dann eigentlich so rot-schwarz, aber auch noch ziemlich bunt, war es praktisch eine komplett schwarze Dominator. Alle Lackteile in schwarz glänzend, nur der Rallye-Tank war in schwarz matt und goldene Felgen dazu. Ansonsten war das komplette Motorrad schwarz und der Motor in diesem Originalsilber und so. Das sah schon ziemlich cool aus. Und da habe ich dann aber schon angefangen, ich habe ein LED-Rücklicht verbaut, weil ich das gesehen habe. Ich habe LED-Blinker verbaut. Das Wilbers-Federbein, ich hatte die Sitzbank anders überziehen lassen mit einem speziellen Stoff irgendwie. Und da hat das Ganze dann so andere Griffe noch und ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war's. Also damals hat das dann aber schon angefangen, dass ich eben Spaß dran hatte zu schrauben und dass ich auch angefangen habe, Sachen zu ändern, eben so wie ich das besser fand.
Das finde ich so lustig, weil du bist das Ganze relativ sinnvoll angegangen. Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich kenne die Ausgleichsbehälter zum Beispiel nur von den Öhlins-Federbeinen. Mhm. Weil die sind halt auch relativ bekannt bei uns auch im Dreisport. Ja. Und ich habe
Öhlins ist, glaube ich,
allgemein jetzt
super bekannt. Mag mich jetzt nochmal jemand schlagen oder so, aber ich glaube, also Wilbers ist schon gut, vor allem auch wenn du diese große Linie fährst mit diesem externen Ausgleichsbehälter. Aber ich glaube, Öhlins ist vielleicht nochmal ein Tick. Ich glaube, Turatech arbeitet auch mit Öhlins zusammen.
Ja, also es gibt ja ganz viele. Es gibt ja auch noch Reiger, Federbeine und was weiß ich. Es ist ja auch immer die Frage, wo willst du das ganz gerne anwenden?
Ja.
Und ich wollte damals auch immer so Federbeine haben mit Ausgleichsbehälter, aber nicht, weil ich den Nutzen dahinter verstanden habe, sondern einfach nur, weil ich fand, es sah geil aus. Und das ist so der einzige Grund.
Aber ich finde den Grund jetzt ja gar nicht so schlecht.
Ich wusste, du verstehst mich auf eine gewisse Art und Weise.
Das halt auch, na, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, oder was das für technische Vorteile noch hat, das sprengt, glaube ich, den Rahmen heute.
Du kannst ja einfach mal kurz anschneiden, weil ich weiß auch nicht.
Wir können, naja, also ich...
Chris, fang an und ich sag stopp, wenn du wieder zu viel da warst.
Okay.
Warum hast du den Ausgleichsbehälter überhaupt da? Damit du einen schnelleren Ölaustausch innerhalb des Dämpfers
hast? Ja, und dass du halt eine größere Ölmenge auch im Dämpfer fährst.
Was bringt dir in dem Fall die größere Ölmenge?
Eine Hitze im Prinzip. Und auch wenn das aufschäumt und so, dann kann praktisch der Druck, also wenn das Öl sich bewegt, der Dämpfer im Inneren, dann schäumt dieses Öl quasi auch so ein bisschen auf. Und dann kann sich das darüber eben in diesem Ausgleichsbehälter, wie im Auto quasi, beim Kühler geht das da rein. So habe ich das mal gelernt. Und du kannst dann darüber, hast du praktisch einen konstanten Druck in deinem Dämpfersystem, sodass sich auch bei höherer Belastung dein Ansprechverhalten vom Dämpfer nicht ändert. Und du eine konstante Kennlinie von deinem Dämpfer hast.
Okay, das ist geil.
Die Dauer eben.
Das ist aber wirklich geil.
Und in der Regel hast du halt noch den Vorteil, dass du an diesem Ausgleichsbehälter den Dämpfer praktisch das Ansprechverhalten einstellen kannst, also die Zug- und die Druckstufe, wie er aus- und einfedert. Und das kommst du halt ein bisschen besser ran, wie wenn du nach da innen mit abgekröpften Fingern quasi reinfummeln musst.
Gut, das kann ich verstehen.
Ja.
Okay, gut, das passt. Okay. Und wie kam jetzt denn der nächste Schritt denn? Du hast die Dominator hast du dann ja fertig gebaut.
Ja, genau.
2x1.
Und das war aber dann echt eine tragische Story, weil das Motorrad war toll. Das Dumme war, die Domi hat einen, der Öltank ist im Rahmen drin. Und weil dieser ganze Umbau so ein bisschen ausgeartet ist, hatte ich den Rahmen sandstrahlen lassen und lackieren lassen. Weil das sollte ja dann schon geil aussehen, wenn ich da schon ein Wilbers-Federbein und so, das waren eben so progressive Gabelfedern von Wilbers, hatte ich vorne noch verbaut. In der Gabel fällt mir gerade ein. Also Gabeltuning gemacht.
Progressive, da käme ich überhaupt nicht
raus. Egal.
Was bedeutet das denn?
Naja, das im Prinzip hast du ja, wenn du lineare Gabelfedern hast und die anguckst, dann sind die gewickelt wie die Spiralfeder von deinem Kugelschreiber, wenn die
rot drin
sind. Und wenn du progressive Gabelfedern hast, dann wird nach oben hin die Wicklung enger. Was bedeutet, wenn du bremst und dann eintauchst, gerade bei wenn du Enduros fährst auf der Straße und auch vor allem diese alten Enduros, wo noch eine in Anführungsstrichen relativ einfache Telegabel drin haben, dann haben die im Prinzip die Federn die ganze Zeit gleich ein und dann gehst du halt, wenn du bremst, auch mal 200 mm nach unten. Und wenn du progressive Gabelfedern fährst, umso weiter die komprimiert werden, umso härter wird die Feder. Und dadurch hast du dann praktisch einfach, umso mehr die eintaucht, hast du eine andere Federrate oder Ansprechverhalten, sodass du halt beim Einbremsen nicht so dieses Gefühl hast, du machst hier gleich einen Purzelbaum nach vorne.
Okay, egal, jetzt das ich auch noch. Ja, verstanden. Aber jetzt habe ich es verstanden, okay.
Und dann habe ich ihm das Sand strahlen lassen, aber das habe ich auch weggegeben dazu, aber das Dumme war, ich habe das unter der Hand machen lassen, eben um Kohle zu sparen. Hab noch gesagt, das ist ein Öltank und da war auch ein Öldeckel mit Peilstab war da eingeschraubt in diesen Rahmen. Und den habe ich, weil ich zwei davon hatte, habe gesagt, wenn der eine verranzt ist, ist mir egal, ich habe noch einen guten und habe den fest drauf gedreht. Und das war halt echt, das war dumm und heute würde mir das alles auch nicht mehr passieren. Aber ich habe da echt viel Lehrgeld gezahlt, ich kriege das zurück und denke mir, der Öldeckel ist aber sauerlose. Da wird er zum Lackieren runtergemacht haben. Der hatte den halt zum Strahlen runtergemacht. So dass das komplette Ölsystem, und da war dieser alte Ölschlamm einfach noch drin, das kriegst du ja nicht 100% sauber, war voll mit Strahlgranulat. Ich habe das Moped zusammengebaut und so, das lief dann auch alles wieder, das war alles toll, ich habe mich gefreut, das war alles schön. Und dann bin ich gefahren, auf einmal so, keine Leistung mehr, der Motor hat ganz komisch geklungen. Und dann war der erste Kolbenfresser da. Der war, wir wissen das nicht so genau, mein Schrauber hat gemeint, weil sich auch eine Schraube los vibriert hat von der Ansaugbrücke, wo der praktisch der Vergaser auf den Kopf geht und das ist ja ein luftgekühlter Motor und er hat die thermische Probleme bekommen, zu heiß und dann war es das eben. Dann habe ich da meine letzten Ersparnisse zusammengekratzt, habe diesen Motor revidieren lassen, weil das habe ich mir damals nicht selber zugetraut. Heute würde ich es wahrscheinlich einfach mal probieren, ich weiß nicht mit welchem Erfolg, aber ich würde es zumindest probieren. So, dann lief sie wieder. Und ich bin wieder gefahren. Und das Blöde ist eben, dass ich habe dann schon geguckt und regelmäßig Ölwechsel gemacht. Aber er hat auch nur gesagt, da ist noch so ein bisschen Reststrahlgranulat. Keiner wusste, wie viel Strahlgranulat da eben noch drin ist in diesem Ölkreislauf. Und habe dann nochmal Ölwechsel gemacht und habe das aber falsch bewertet. Das war echt, aber wie gesagt, Lehrgeld. So, auf jeden Fall bin ich weitergefahren. Irgendwann war der Ölfilter eben dann doch komplett zu, weil ich eine längere Strecke gefahren bin. Dann hat eben der Bypass aufgemacht, so dass dann das komplette Strahlgranulat in den Kopf rein ist, zur Nockenwelle und was weiß ich. Und das war dann eben nicht schön.
Scheiße.
Dann war der Motorschaden eben dann kapital und ich habe dann auch gesagt, boah, das ist ja, weil das ja ein Ölkreislauf für alles, also für Nocken, für Getriebe, für alles einfach. Und auch das aus diesem Rahmen wieder rauszubekommen, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Tauchbad, keine Ahnung oder so, ich weiß es nicht. Dann war auch halt das Geld nicht da, jetzt einfach nochmal zu sagen, lass den Motor jetzt nochmal machen.
Ja, auch, ne, gerade in der Lehre.
Und vor allem das Problem war, den Motor machen hätte das Problem ja nicht gelöst, weil mir kein Mensch sagen wollte, wir haben dann zwar mit einer Endoskopkamera reingeguckt, aber du konntest das schlecht sehen, wie viel Granulat noch in irgendeinem blöden Eck in diesem Rahmen sitzt. Das war echt scheiße. Also, ja, sorry, aber das war halt einfach so.
Nee, kann ich vollkommen verstehen.
Da war ich auch am Boden zerstört, weil das war unfassbar viel Geld für mich und das war mein Motorrad, das war alles, das war das Wichtigste überhaupt.
Aber das würde mich nochmal zu einer nächsten Frage bringen. Was hältst du denn allgemein von dem Thema Ölkreislauf innerhalb des Rahmens? Lieber separaten Öltank oder ruhig den Öltank im Rahmen? Was ist da deine Meinung zu?
Ja, jetzt fahre ich ja die Afrika-Twin, den 07. Ja, irgendwie bin ich auf Honda Enduros aus den 90er hängen geblieben. Die hat den Öltank ja einfach im Motor mit drin. Also so wie das auch bei den meisten Motorrädern ist. Oder bei ganz vielen zumindest. Ich glaube, finde ich es besser, wenn der Öltank nicht im Rahmen ist. Bei der Domi war es halt immer schon, du konntest es nicht richtig messen, du musstest sie immer warm laufen lassen, bis dann der Ölstand gestiegen ist, um eben den Ölstand zu kontrollieren und so. Das war irgendwie nicht so richtig präzise und das Problem ist halt, was ich halt auch störend fand, dass es ein unheimlich langer Ölkreislauf war. Bei der Domi hat das vielleicht den Vorteil gehabt, weil dieser Rahmen eben Kühlung bekommen hat das thermisch vielleicht, aber also beim Wassergekühlten würde ich es auf jeden Fall im Motor oder in einem kleinen Tank haben wollen. Ach stimmt, fällt mir gerade ein, apropos Öl. Ich glaube, von ABP Racing Ölkühler war auch noch verbaut.
aber, Aber das Wichtige ist, das konnte man leider als Zuhörer nicht richtig sehen, wie groß auf einmal Chris' Augen wurden. So, oh, stimmt, da war ja noch was drin.
Ja, vor allem muss ich, also der Kühler, der ist richtig geil. Das ist aus einem fetten Aluminiumblock gefräst komplett. Mit so silbernen Panzerschläuchen dann, mit so einem Gewebe außenrum und so. Und das sieht schon halt einfach auch geil aus.
Ja, gut, okay, das kann ich aber
sagen. Wenn man so einen dezenten Technikfetisch hat, dann.
Dezent hast du schön gesagt. Aber ich kann es verstehen. Es ist tatsächlich so. Nee, weil dieses Thema Öltank im Rahmen habe ich. Es gibt
irgendwie. Ist das denn bei deiner Trail eigentlich?
Nee, zum Glück nicht. Ich habe ja, also vielleicht zum Hintergrund, ich fahre als Trail-Motorrad, fahre ich eine Honda Montesa 300er RR.
Das sind voll die Honda-Gang eigentlich.
Es ist wirklich so. Und von 2017, glaube ich, das Modell. Habe ich das gekauft? Letztes Jahr? Ja 2019 habe ich es gekauft, glaube ich. Januar 2019,
also genau. Das war 18er Modell vermutlich. Oder 2019er?
Ich habe kein.
Ein relativ aktuelles Beta-Trail-Motorrad.
Nee, krass. Es ist ja eine Honda Montesa.
Honda Montesa 3.
Aber wo du gerade Beta sagst, das ist nochmal ein interessanter anderer Punkt. Ich hatte die Möglichkeit, mich bei meinem Vater nämlich zu revanchieren dafür, dass er mir damals das Motorradfahren ermöglicht hat, und habe für meinen Vater nämlich eine Beta Evo 2019er geholt, eine 125er.
Das fand ich auch sehr, sehr geil, die Aktion von dir. Das habe ich schon sehr gefeiert.
Ja, das lag mir auch echt am Herzen. Das war auch echt so eine Nummer, die habe ich mir echt gewünscht, dass ich das irgendwann mal so zurückgeben kann. Und tatsächlich hat es funktioniert.
Das ist sehr geil.
Es wird trotzdem auch echt knapp, aber es geht irgendwie. Und das ist zum Beispiel so, die Beta hat den Tank im Rahmen. Und das ist praktisch ein Alurahmen, wo einfach, der ist halt oben einfach nur ein bisschen breiter, so dass da halt, ich glaube, das Ding
hat
ein
Volumen. Das hatte ich ja gesehen. Ja,
genau.
Ich bin auf der Beta auch schon gefahren.
Ja. Du wolltest ja nicht kaufen, deshalb habe ich sie gekauft. Ja. Um es jetzt mal ganz klar so direkt zu sagen. Genau. Und das ist mir das erste Mal begegnet, weil ich habe 2011, 2012 aufgehört mit Trailfahren. Mhm. Und 2009 kam die Beta, die erste Generation der Beta Evo raus. Mhm. Und das war die erste Generation, die halt den Tank so übertrieben mit im Rahmen drin hatte. Das sieht schon geil aus und das macht das Moped auch schmal. Aber ich habe ja jetzt festgestellt, bei mir an der Montesa war ein Düsenfehler, weil einfach Dreck mit im Tank war. Alter, wenn mir das bei der Beta passiert, ich hätte nicht gewusst, wie ich das machen soll. Bei der Montesa konnte ich sagen, okay, Tank abnehmen und dann hier und da gucken und alles cool. Aber bei der Beta wird das zum Beispiel nicht gegangen.
Das stimmt.
Und was
fällt mir gerade auch ein, wo du das ansprichst. Korrigiert mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Ich glaube, bei den Honda Cross-Modellen, bei den CRF, bei den aktuellen ist das auch so, weil auf dem Training, wo ich letztes Jahr gefahren bin, das war eine 250er Honda CRF R Vollcross, was weiß ich was, Gerät. Ja. Und die hatte auch diesen Alu-Tank im Rahmen. Das sah auch so aus, als ob der vorne im Rahmen quasi.
Eine 250er war das?
Mhm.
Warte mal, dann gucke ich mal parallel. Ich bekomme die Straßenvariante angezeigt.
Oh, nein, das war ja nicht.
Die 250L.
Nein, die
R. Niemand will das. Die R war das?
Ja.
Okay, von 2020. Bist du dir sicher?
Von 2019. Ja, sieht so aus, als
von ob es 2019, dann sag das doch.
Ja, sieht so
aus. Ich habe doch gerade eben 2020 gesagt, warum sagst du das denn nicht?
Das war ja letztes Jahr das Training.
Aber.
Es sieht schon so aus, als ob die einen Tank hat. Die aber wenn du den Tankdeckel aufmachst und reinguckst, dann guckst du in ein Alugefäß und von außen siehst du einen Kunststofftank.
Sicher?
Ja. Da war ich auch verwirrt.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht weiß es irgendjemand und kann uns
erläutern. Das würde mich jetzt nämlich tatsächlich auch mal interessieren, weil aber so gut. Hätte ich jetzt tendenziell gesagt, nee, das ist einfach ein fucking Tank, der vom Rahmen umschlossen ist.
Das dachte ich auch, deshalb war ich so irritiert, als ich reingucke und sehe, das ist Alu. Deshalb, wenn jemand nachgucken kann, gerne irgendwie Bescheid sagen, aber nicht mit den Streichhölzern reinleuchten. Ne?
Das musstest du sagen, oder?
Ja.
Das ist wirklich so dieser erste dumme Satz, den man immer hört. Oh, siehst nicht, wie voll der Tank ist von meinem Feuerzeug her.
Deshalb musste er auch kommen. Ey, wir haben uns jetzt schon echt zusammengerissen heute. Ich finde, wir sind sonst schlimmer, was wir so von uns geben vielleicht.
Wir oder du?
Ja. Weiter im Thema?
Also genau, auf jeden Fall, das hat mich da schon gestört, ja. wenn du da irgendwie Dreck im Tank hast. Und dieses Sandstrahlproblem ist eigentlich perfekt, finde ich, dafür. Ja. Weil ich hasse es, wenn du Sachen hast, die du nicht abnehmen kannst oder an denen du nicht rumschrauben kannst.
Definitiv. Wäre es einfach ein ganz normaler Rahmen gewesen, dann wäre das ja überhaupt gar kein Problem gewesen.
Hättest du das Problem nicht gehabt, dann hättest du auch nicht so viel Lehrgeld bezahlt.
Definitiv.
Ist einfach so. Und deshalb bin ich da überhaupt nicht der Fan. Ich glaube, eine Yamaha WR450, Modelljahr, lass mich lügen, 2009, 2010, die Supermoto-Version, hat nämlich auch den Öltank im Rahmen.
Echt?
Und ich finde, das ist so scheiße.
Ich dachte immer, dass das eher so ein Oldschool-Ding ist. Mm-mm.
Das wird immer noch aktuell gemacht bei den Supermotos, ja. Hm. Und also verstanden habe ich es auch nicht. Ich habe das in einem Video gesehen gehabt, hatte ich dir vorhin erzählt, dass ich ab und zu so ein paar Vollidioten aus Hamburg für mich entdeckt habe. Und einer davon hatte dann halt eben sich so eine neue umgebaut dann gerade. Und deshalb dachte ich mir so, und deshalb fand ich das ganz gut. Aber okay, wir sind in derselben Einstellung.
Ja, definitiv. Ja.
Wie ging es danach weiter mit der Dominator?
Ja, dann ging es weiter, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Also es war halt, stand außer Frage, dass ich das jetzt nochmal den Motor machen lasse. Ich habe zu der Zeitpunkt auch keinen Ersatzmotor bekommen und ich wollte halt auch diesen Rahmen nicht mehr. Mhm. Der andere Rahmen war ja kaputt, den ich noch hatte, weil der verbogen war. Der war beim Unfall so verzogen.
Ja, stimmt.
Und der war halt ist komplett so ein Stahlrahmen und so. Da wollte ich auch nicht anfangen zu dengeln.
Mhm.
Und dann, ich glaube, das war einer der... Doch, das war mit so der schwerste Moment in meinem ganzen Motorradfahrer-Werdegang überhaupt. Weil ich dann eben überlegt habe, wie kriege ich jetzt möglichst viel Geld, um, du weißt, worauf es rausläuft, um ein neues Motorrad zu finanzieren.
Oh, scheiße.
Und das ist nun mal bei so einem Fall einfach, du baust es auseinander und verkaufst es in Einzelteilen.
Ja, und das tut richtig weh.
Das tut richtig weh. Was halt auch richtig weh getan hat, sind dann so Fahrwerkskomponenten, wo ich dann gelernt habe, dass die einen massiven Wertverlust beim Wiederverkauf haben, obwohl ich bin das neue Motorrad. Ich glaube, ich bin das 1500 Kilometer gefahren, also 1000 Kilometer, das war nicht viel.
Hatten die echt so einen Wertverlust? Ist das so krass?
Ja, klar, ich habe das wildere Federbein, das hat damals, glaube ich, irgendwie 600 noch was Euro gekostet.
Ja.
Und ich habe das für ein bisschen über 200 verkauft bekommen.
Was?
Ja, Fahrwerksteil. Also auch heute sieht man das immer, wenn du guckst, erst letztes habe ich gesehen, für die Afrika-Twin, das große Öhlins-Federbein.
Mhm.
Mit Ausgleichsbehälter und allem Shishi und
Hydraulik. Lass mich raten, 1,5, 2?
Hydraulische, ich glaube, die kosten so um die 2 oder so, wenn du das neu kaufst, oder 1,5 oder so. Und die werden so 500, 600, wenn die im guten Zustand sind,
kriegst du noch. Das ist ein schlechter Scherz.
Das ist echt krass. Und die sind gut, die Dinger.
Hey, ich kenne das ja, das ist wenigstens Qualität.
Ja. Das, also Fahrwerksteile, ganz, ganz komisch. Ja, und dann habe ich halt alles, was ich hatte von diesen Honda-Dominatoren, Dominators, wie auch immer, habe ich verkauft. Ich habe jetzt noch das eine Paar LED-Blinker, das erste Paar LED-Blinker, was ich für die Domi gekauft habe, das habe ich noch und ich glaube noch so ein, das liegt auch noch drüben, genau, so ein, die hat so ein Blättchen gehabt, was du verdreht hast und das Ritzel fixieren. Das habe ich eine Zeit lang als Schlüsselanhänger gehabt von meinem ersten Motorrad, was ich umgebaut hatte.
Okay, das ist schon sehr süß.
Ja,
das muss ich gut gesagt.
Ich habe auch immer eine emotionale Bindung zu Motorrädern, muss ich zugeben.
Ja, das ist richtig. Aber finde ich gut. Also das schätzt das Ganze auch so. Ne? Also ich finde, das sind auch wieder so Sachen, das finde ich auch immer so lustig, wenn ich dich sehe und im Vergleich mich sehe. Ich bin so jemand, ich nutze die Dinger halt super gerne. Und liebes damit zu fahren und das, was mir es gibt. Und bei dir merkt man halt wirklich so diese technische und emotionale Bindung dazu, wie sehr du verliebt bist. Ich glaube, wenn es nach dir gehen würde und du hättest, also ich hab bei mir immer so im Kopf, du hättest eine Enduro und würdest einfach das ganze Wochenende im Matsch spielen. Du würdest Sonntag um 3 Uhr morgens, beziehungsweise dann Montag 3 Uhr morgens in dem Sinne, immer noch in der Garage sitzen und mit einer Zahnbürste das letzte Kettenglied sauber machen, damit das Ding auch wirklich tipptopp dasteht, es nicht anfängt, irgendwas anzusetzen und es wirklich läuft.
Wobei,
und ich weiß ganz genau, dass ich einfach nur sagen will, ach, das hält schon.
Weil ich muss dich ein bisschen schockieren. Ich hasse Motorradputzen.
Aber du würdest es trotzdem machen, glaube ich.
Nein, ich würde sie, glaube ich, einfach abkärchern. Mit Liebe abkärchern.
Mit Liebe abkächern finde ich gut. Oh, mon amour.
Und
oh,
ja,
mon
chéri.
Jimabe. Oh Baby, den Wasser, die hat so schön geprickelt in den Auspuff. Deswegen ist dein Auspuff auch immer so sauber.
Oh Mann. Yes, also ehrlich gesagt putze ich die Mopeds kaum.
Okay.
Nein, aber ich wäre eher so der Typ, da würde irgendwas ein komisches Geräusch machen und wahrscheinlich würde ich das Ding irgendwie sofort zur Hälfte zerlegen und sagen, da muss was. Und außerdem würde ich die ganze Zeit irgendwas Neues dran bauen und mir denken, das wäre vielleicht noch besser. Und
aber da sind wir wieder beim Bild von vorhin. Oh, ja. Motorradteile.
Schlimm. Es ist echt, ich glaube, ich sollte mal zum Therapeuten.
Ja, vor allem, du hast halt echt das Problem, ne? Ich meine, ich bekomme das ja schon teilweise mit, aber ich sag jetzt mal so, deine Mitbewohnerin ist davon jetzt tendenziell nicht immer überzeugt.
Ah, nein. Aber das ist auch auf der anderen Seite, bin ich ja auch wieder dankbar dafür, muss ich an der Stelle mal sagen, weil ich glaube, sonst würde das vielleicht doch eskalieren ab und zu.
Ja. Boah, dieses beschämte Grinsen dabei.
Egal. Auf jeden Fall,
ja.
Zurück zu den
Stimmt,
Mopeds.
Genau. Wie ging es denn weiter?
Ja, dann habe ich eben gespart. Und das ist eigentlich auch schon wieder, das mache ich eigentlich am Motorradfahren am allermeisten. Wenn ich jetzt so erzähle, jetzt wird mir das eigentlich erst bewusst, dass da ganz viele Geschichten irgendwie damit dranhängen und verbunden sind. Und da habe ich ganz lange gespart. Und zu dem Zeitpunkt bin ich dann auch so mehr auf den Trip gekommen, dass ich reisen wollte.
Mhm.
Also mit dem Motorradtouren machen. Und habe dann gesagt, der Einzylinder, luftgekühlt, Autobahn mag er nicht so, an heißen Sommertagen in der Stadt.
Klar.
Ist nicht so dem sein Terrain. Und dann kam halt irgendwie so schnell, naja klar, es muss eine Reise-Enduro irgendwie mal sein. Und dann habe ich eben so rumgeguckt. Da steinigt mich bitte nicht dafür, da ich optisch Boxermotoren nicht gut finde für ein Motorrad.
Ich bin dabei.
Liebe BMW-Fahrer, ich mag euch trotzdem.
Also man muss auch dazu sagen, die GS-Modelle finde ich ja immer noch geil. Das war als Kind schon immer mein Traum und irgendwann hoffe ich, so ein Ding irgendwann mal zu fahren. Aber ich bin absolut auf deiner Seite. Ich finde Boxermotoren beim Moped nicht schön.
Ja, aber jedem wie also, ja, aber genau. Also war halt eine BMW raus. Das war aber auch aus finanziellen Gründen. Wobei, wenn man guckt, so ältere kriegt man auch einigermaßen.
Ja, aber guck mal, Unterhaltskosten, Service, Ersatzteile.
Genau. Und dann war ich halt irgendwie relativ schnell bei einer, was für mich irgendwie in einem Bereich war, wo ich drauf sparen konnte, was hinmacht und erreichbar war, war ich bei einer Yamaha Super Tenere. Also auch die mit Doppelscheinwerfern und so, weil ich unbedingt ein Motorrad mit Doppelscheinwerfern wollte, weil ich das cool fand.
Und da kommt wieder das Thema Dakar durch und die alten
Genau, Dakar und vor allem, weil ich, das war das Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ich wollte die Dominator schon immer auf Doppelscheinwerfer umbauen, weil die hat ja eher so das Licht wie diese Transalp oder so, wie, also ein normales, einfaches Licht, so viereckig und ich wollte das schon immer und ich habe das fällt mir ein, rumgeguckt und habe bei Buono Racing, bei der italienischen Hersteller, die haben jetzt einen Rallye-Kit mit kompletten Frontbracket, wo du für die Dominator ein Kit bekommst mit zwei Doppel, wo ich dann überlegt habe, ob ich doch nicht für das Rallye-Projekt einen Dominator aufbaue.
Also ich habe nur darauf gewartet, bis die Aussage kommt, obwohl ich sagen muss, ich hätte jetzt auch damit gerechnet, dass du sagst, die Twin weg und dann doch wieder Dominator.
Nee, nein, ich liebe die Twin. Also
ja, echt?
Die Twin wird, glaube ich, also zum aktuellen Standpunkt sage ich, also es werden hoffentlich irgendwann einfach mehr Motorräder werden, aber die
ich glaube, das hoffen wir beide. Ja.
Aber die Twin muss definitiv bleiben.
Ich finde das so krass, dass du da so eine Bindung zu der Twin hast, ne?
Ja, aber allein schon, also weil die Twin halt irgendwie so, dass die habe ich ewig gesucht und ich habe da echt hart gespart drauf irgendwie. Und ich habe für die, ich glaube, 3,6 oder sowas gezahlt, was für mich
aber
zu dem Zeitpunkt echt viel Geld war. Zu dem Zeitpunkt mussten wir aber auch überlegen, das war gerade so ein bisschen, wo die, jetzt ist die Afrika-Twin ja wieder relativ teuer gehandelt, im guten Zustand.
Deshalb.
Vor allem, ich sage dir gleich, also die wäre heute, wäre die deutlich, deutlich mehr wert, oder ist sie jetzt, glaube ich, auch.
Deshalb hätte mich das gewundert, weil 36 ist jetzt nicht
weil
so viel.
Weil damals waren halt so, klar, du bist BMW gefahren, Honda hatte nichts, die hatten nur diesen Cross-Tourer oder so irgendwas, also relativ schwer und also ich meine, jetzt haben wir, wenn wir an die neue Yamaha denken, die 700er Tenere, die Multistrada gibt es jetzt als Rallye Edition und also jetzt ist ja dieser Markt, Reise-Enduro ist ja gigantisch und zu dem Zeitpunkt gab es aber eigentlich nur die GS so richtig. Und so ein paar eher Nischen-Mopeds, aber nicht so im Fokus.
War das so zu der Zeit, wo auch Long Way Round entstanden ist mit Ewan McGregor und dem anderen Vogel?
Jetzt willst du echt wissen, wann das war.
Mit der BMW GS sind die ja um die Welt gefahren. Und da kann ich mich nämlich dran erinnern, weil das war meine erste bewusste Begegnung mit Offroad-Motorrad oder auch so Reise-Enduro, sage ich jetzt mal. Und
das muss so 2012, 2013 gewesen sein, wo ich die Twin bekommen habe oder gekauft habe.
Nee, dann, weil Long Rail Round war 2005, 2006 oder 2004 sogar.
Ja, gut, stimmt, okay. Ja, genau. Natürlich war noch ein Ding, ich fand damals schon ein cooles Moped, war die Adventure von KTM, aber die konnte ich mir halt auch einfach nicht leisten.
Ach,
die 990 Adventure in blau, orange, nee, in dieser Rally Edition.
Aber das ist wieder so das, was ich auch damals im Interview gesagt habe. Ne? KTM ist bei mir unter keine 1000 Meter abgespeichert. Das ändert halt sich nie.
Echt, also wie gesagt, ich glaube auch mit der Twin. Ja, und auf jeden Fall zu der Twin gibt es halt auch schon wieder eine geile Geschichte, die ich kurz erzählen muss. Ich habe dann ewig gesucht und Probe gefahren und so. Und dann halt viele Dinger waren runtergenudelt und so. Ja. Und dann habe ich eine Twin, Afrika-Twin gefunden. Die stand allerdings, ich weiß gar nicht, irgendwo über Dortmund, kurz vor der niederländischen Grenze. Und ich habe in der Nähe von Heilbronn, Stuttgart, da unten gewohnt, also relativ weit weg. Und habe dann aber trotzdem angerufen, weil das war eine Afrika-Twin, Baujahr 95. Und ich wollte unbedingt das Baujahr 95, weil es gibt ja von der Twin gibt's die RD03, das ist die erste Twin, die 650er. Dann die RD04, das ist schon die mit dem 750er Motor. Die ist bei den Rallye-Fahrern beliebter, die ist so ein bisschen höher. Dann gibt's die RD07, die ich fahre, die war von 93 bis 95 gebaut und danach hat Afrika Twin das Motorrad eigentlich schon so ein bisschen abgespeckt, weil viele Teile nicht mehr gefertigt wurden. Da hast du halt solche Geschichten. Ich habe eine luftunterstützte Gabel drin, wo du den Luftdruck ändern kannst, um das Fahrwerk anzupassen. Ich habe eine praktisch zwei Zündspulen pro Zylinder drin verbaut für die Zündung, das RD07A Modell, nur noch eine pro Zylinder. Also solche Feinheiten hat man das so ein bisschen gemerkt. Manche sagen auch die Fertigungsqualität, weil die dann in einem anderen Werk gefertigt wurden, ist nicht mehr so. Das will ich jetzt aber nicht sagen und glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall wollte ich dann unbedingt das 95er Modell, vor allem weil die auch Goldfelgen hatte und die Dominator hatte Goldfelgen und deshalb war das so ein bisschen, wollte ich halt haben. Und dann habe ich die in diesem silberschwarzen Dekor, fand ich dann auch gut, und habe ich die da eben gesehen. Und das Krasse war, die Afrika Twin hatte zu dem Zeitpunkt 28.000 Kilometer gelaufen. Das gerade mal eingefahren.
Ich wollte gerade sagen,
das ist nix. Und dann habe ich den angerufen und jetzt kommt, also dann habe ich mit dem, ich weiß gar nicht, glaube beim ersten Telefonat habe ich 4 Stunden mit dem telefoniert.
Was?
Ja, weil der Typ ist Motorradmechanikermeister gewesen oder Kfz-Mechanikermeister und hat sich die Maschine aufgebaut, weil die inspiriert von Long Way Round wollte er mit seinem besten Buddy eine Tour fahren.
Nein!
Es ist total krass, die Story, pass auf. Der hat seinen Job gekündigt und hat, weil sein bester Kumpel hat eine Firma gehabt und hat bei dem angefangen, dass sie 6 Wochen am Stück frei machen können, weil er der Chef ist und dann kann er dem sagen so. Und dann haben die das alles eingedeichselt gehabt. Sein Kumpel hat sich eine GS aufgebaut, also neu gekauft und der hatte da und er hat eben diese Honda aufgebaut und dann, das war schon alles dicht quasi und die Route war geplant, 6 Wochen Nordkap, Finnland und praktisch so eine Ostseeumrundung und so, coole Tour. Ja, und dann ist sein Kumpel einer verschleppten Erkältung, die auf den Herzmuskel ging, mit Anfang 40 im Krankenhaus gestorben.
Nein.
Bevor sie diese Tour machen konnten. Und das ist schon, und dann hab ich als junger Vogel da quasi, bin ich da angekommen und wollte unbedingt eine RD07 in silber-schwarz mit goldenen Felgen in gutem Zustand haben. Und nicht, weil ich sagte, oh, ich kann mir keine GS leisten oder so, sondern weil ich schon ein paar Probe gefahren hatte und mich absolut in dieses Motorrad verliebt hatte und unbedingt genau dieses Bike wollte. Dann haben wir da halt ewig und er hat mir, was er alles gemacht hat und überhaupt und so. Und und dann hat er sich mega gefreut, quasi, dass er dass ihr jemand gefunden hat, der dieses Motorrad so wertschätzt und genau so ein Motorrad will. Und so bin ich zu der Twin gekommen quasi. Und dann hat er mir den Preisnachlass noch gegeben und dann habe ich eine Spedition beauftragt, weil ich kein Auto mit Hängerkupplung hatte oder so und habe das Motorrad abgeholt lassen, habe das Motorrad ungesehen gekauft.
Erzähl keinen. Ich dachte, du wärst zumindest hingefahren.
Nein, gar nichts. Ich habe ihm voll vertraut, weil das so eine Basis war irgendwie. Wir hatten dann danach auch noch wochenlang Kontakt und so. Und ich habe ihm Bilder von meinen ersten Touren dann geschickt und so Zeug und so. Und ja, das war ziemlich krass. Und aber also ich habe auch echt Glück gehabt. Im Nachhinein denken wir so, was?
Genau.
Jedem anderen würdest du sagen, kauf niemals so ein Motorrad. Aber ich habe es gemacht und es hat funktioniert. Und ja. Ich wollte ihm eigentlich auch mal wieder schreiben demnächst irgendwie. Das ist,
guck mal, ich weiß es wieder. Aber Alter, das ist ja wow.
Also allein aufgrund dessen bin ich dann halt, also bin ich jetzt auch so, glaube ich, hängig an dieser Twin, weil diese Geschichte so ist und weil ich irgendwie so, auch immer wenn ich daran schraube, muss ich an diese Geschichte denken. Und ist das irgendwie so, weil wir halt auch so viel drüber geredet haben, so ein bisschen, das klingt vielleicht doof, aber er hat mir irgendwie sowas weitergegeben und ich will das unbedingt bewahren und habe das Gefühl, wenn ich diese Twin jetzt weggeben würde, dann würde diese Geschichte verloren gehen irgendwie. Und das deshalb hänge ich sehr an diesem Motorrad.
Ich finde das echt krass, weil ich kannte die Geschichte dahinter nicht.
Nein, das hörst du heute auch zum ersten Mal.
Das ist wirklich, also ich bin echt baff, wie extrem diese Verbindung damit ist. Also dieses Thema mit den goldenen Felgen, ja, das kann ich verstehen. Und ich verstehe auch vom Aussehen her, bin ich halt voll dabei, weil ich finde auch, die sieht halt geil aus. Das ist so dieses klassische Retro-Design so ein bisschen, das hat einfach was. Aber mit diesem emotionalen Touch dann noch Long Way Round, wovon ich ja überhaupt nichts wusste, dass es damit auch
völlig irre, oder? Allein dieses Gespräch jetzt,
wie das ja. Das ist ja der
Hammer. Ich meine, das Krasse war, dass ich halt zu dem Preis, ich hatte die Twin und die hatte, pass auf, die hatte eine Touratech-Sitzbank drauf, weil die Original-Afrika-Twin-Sitzbank, sagen viele, dass die nicht so komfortabel ist. Also hatte eine Touratech-Sitzbank drauf, hatte Sturzbügel vorne verbaut, hatte das Touratech Sega, das war noch die erste Generation, diese komplett eckigen Sega-Boxen mit den Ösen drauf, also Alukoffer hinten drauf. Er hat mir noch eine Touratech Gepäckrolle mitgegeben, zwei Kompressionssäcke, was weiß ich noch. Und das hat er mir alles für diesen Preis. Einfach so, er hat selber gesagt, ich könnte viel mehr verlangen für dieses Motorrad. Und er ist Besitzer bei irgendeinem Rentner in der Eifel, der ab und zu Nordschleife gefahren ist, damit zum Auto gucken. So, sonst hat die noch nichts gesehen gehabt.
Wow.
Und das war halt schon ziemlich cool. Und der Witz an der Sache ist, jetzt hast du noch gleich wieder was zum Lachen, die hatten einen anderen Laderegler verbaut, weil der Originalladeregler von der Twin ist eine von den zwei Schwachstellen, was das Motorrad hat. Also hat er den gleich ausgetauscht gegen einen Laderegler, der nicht abraucht. Und der Laderegler wird allerdings direkt schon so lachen, weil dieser Geschwätz so doof ist.
Ja, ich warte noch
so
drauf.
Und dieser Laderegler hat so ein Kabel, wo direkt auf die Batterie geschraubt werden muss, wo er dann praktisch diesen Ladestrom steuert drüber. Plus, Minus. Wichtig ist, dass man Plus, Minus nicht vertauscht. Jetzt kommt das Motorrad an. Dann hat diese blöde Spedition viel länger gebraucht als zugesagt. Und ich war natürlich jeden Tag, wann kommt mein Motorrad? Und so, dann kommt dieses Motorrad, ich lade es ab und was ist das allererste, was man machen will, wenn man ein neues Moped hat? Man will es anmachen.
So. Erzähl einfach weiter.
Ja, es ist echt bitter. Dann, es stimmt, diese Geschichte geht noch viel, viel weiter eigentlich, wenn ich so, krass. So, dann natürlich hat er, dass nichts passieren kann wegen Kurzschluss und so, hat er die Batterie praktisch rausgenommen, alles abgeklemmt, die einmal um 180 Grad gedreht und wieder in das Batteriefach reingestellt. Ja. So, und ich habe natürlich, ja, als Mann, ne, man braucht ja keine Gebrauchsanleitung und was weiß ich was, wird überbewertet, die Batterie raus, was weiß ich, da irgendwie rumfuhr, die Kabel gehören da drauf, puff, habe das draufgeschraubt, habe Plus und Minus vertauscht, so dass ich dann zugucken konnte, das ging wirklich so blitzschnell, dass einfach dieser Kabelstrang von meinem Gleichrichter sich in Flammen aufgelöst hat und komplett abgeraucht
hat. Das ist nicht dein Scheiß. Du wartest Wochen da drauf und du willst sie nur anmachen und selbst das ist schon zu viel.
Ja. Also meine bessere Hälfte würde jetzt sagen, es ist unfassbar, weil ich liebe Motorräder über alles, aber ich habe auch echt viel Pech mit den Dingern, muss ich zugeben. Aber es ist, also es tut der Sache keinen Abbruch.
Ich bin voll und ganz bei dir. So.
Jetzt ist das auch
was. Ja, okay.
Dann ist so scheiße. Dann habe ich aber gewusst, von welchem Hersteller. Können wir es hier sagen? Ja, ist Motec. Die kann ich sowieso. Also jeder, der eine Afrika-Twin erfährt, Motec, richtig, richtig geil. Die bauen sehr, sehr ultra kaputtbare Regler einfach. Also die gehen nicht, die halten eine Ewigkeit.
Ach so, ultra kaputtbar. Ich dachte mir gerade,
unkaputtbar wollte ich sagen. Gut. Das war das Wort. Unkaputtbar. genau, die bauen sehr, 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 sehr geile Regler. Und die haben aber auch, also einfach einen coolen Service, die Jungs. Die haben dann und ich hatte den Regler nicht bei denen gekauft. Ich habe die angerufen, er hat gesagt, pass auf, du nimmst jetzt ein Messgerät, legst das so und so vor sich hin und dann misst du das Ding so und so durch und überhaupt und so weiter und so fort. Dann wissen wir zumindest mal, dass die Diodenbahnen okay sind. Wahrscheinlich reicht es, wenn wir dir nur einen neuen Kabelsatz schicken. Dann haben die mir einen neuen Kabelsatz geschickt. Mhm. Ich habe das alles wieder zusammengebaut und habe mich dann gefreut auf die erste Ausfahrt.
Ja. Okay, erzähl.
Ich war erstmal im Himmel. Von 1-Zylinder auf 2-Zylinder, 750 Kubik. Das Fahrwerk von der Afrika Twin zu Domi sind Welten, obwohl die baujahrtechnisch einfach nur 2 Jahre oder so auseinander lagen oder 3. Das war schon geil. Ja, bis auf einmal der Motor so Aussetzer bekam. Dann dachte, musst du auf Reserve oder so. Und auf jeden Fall war dann die Batterie platt und das Ding macht nichts mehr.
Mhm.
Ja. Das Ergebnis war, dass der Gleichrichter, also um den Ladestrom hinzubekommen, der hat halt doch einen Schuss weggekommen, was ich allerdings mit meinem kleinen Messgerätchen nicht feststellen konnte. Hatten die Jungs mir auch gesagt vom Motec, die haben gesagt, pass mal auf, es dürfte nicht sein, kann aber trotzdem, weil diese ganzen anderen Elektronikbauteile, die Dioden eben, kannst du nicht prüfen und bei so einem Defekt und wenn das da so abgeraucht ist und so, können wir nicht ausschließen. Ja, mit dem Ergebnis, dass ich dann mit einer über 200 Kilo schweren Honda Afrika Twin an einer Strecke stand und ich stand in so einer Talkuhle, also rechts und links, wo ich lang gehen konnte, ging es einfach bergauf. Danach wusste ich auch, warum man Motorräder generell fährt und nicht schiebt. Das macht keinen Spaß, auch nicht auf Asphalt. Das ist einfach Mist. Das ist ganz großer Mist.
Oh.
Und dann aber wiederum, jetzt denkst du, boah, mega das Pech, mega das Pech. Dann aber auf einmal, und das ist auch schon wieder so eine Story, das war nur, glaube ich, 2 Dörfer weiter von der Garage, wo ich meine oder von der Werkstatt, wo mir auch bei der Domi geholfen hat, von meiner Schrauberwerkstatt. Auf einmal hält neben mir ein Bus an, irgendwie ein Transit oder so, war es, glaube ich, und steigt so ein Typ aus und sagt, oh hey, was bei dir los und so, Sprit ausgegangen. Da habe ich gesagt, nee, pass auf, komplett Totalausfall, hier macht nichts mehr, alles tot und so. Und ich muss jetzt hier irgendwie, da hinten ist meine Werkstatt, ich schiebe das Ding jetzt dahin und so. Und sagt er, nee, pass mal auf, ganz entspannt, ich helfe dir. Dann macht er hinten seine Klappe auf. Da ist der Bus komplett ausgebaut, um Motorräder zu transportieren, weil der Typ Motocross fährt, hat eine komplette Laderampe und alles dabei und sagt, wo musst du denn hin? Ich fahre dich schnell hin. Wir haben die Afrika-Tatwin reingeschmissen mit seinen Spanngurten und dann habe ich die zur Werkstatt gefahren, habe die da aufs Gelände geschoben, habe dem, das war irgendwie am Sonntag oder so, habe dem eine SMS, damals hatten wir, glaube ich, WhatsApp? Nee, da war noch SMS.
Wenn das 2013, 2014 war, gab es schon WhatsApp.
Oder? Ja, ich weiß gar nicht. Egal, auf jeden Fall habe ich per Handy kommuniziert, Amir, da steht mein Motorrad, ich habe den Schlüssel da reingeworfen, irgendwas ist mit der Elektrik. Ja, und dann habe ich einen neuen Gleichrichter bekommen und danach war alles schön.
Ach, das ist echt der Hammer.
Und jetzt habe ich das Motorrad bis heute.
Das ist wirklich geil. Aber das beschreibt auch wieder so dieses typische, ne, Mopedfahren verbindet.
Definitiv, ja.
Das werde ich... Also vielleicht für die Leute, die uns irgendwie nicht großartig kennen oder sowas, es herrscht ein gewisser Altersunterschied zwischen uns beiden. Ich glaube von...
Aber nur auf dem Papier.
9 Jahren? Stimmt. Nee, warte mal. 33 bist du dieses Jahr, oder?
Ich möchte nicht drüber reden.
Das nehme ich als Jahr. Ja gut, dann sind es sogar... Nee, dann sind es tatsächlich 9 Jahre, weil ich werde dann jetzt nämlich 24, ja. Wo wollte ich denn doch nochmal drauf hinaus?
Ich weiß es nicht. Wegen der Verbundenheit von Motorradfahren waren wir, glaube ich.
Also. Ah, ja, jetzt habe ich es wieder. Weil Freunde von mir logischerweise jetzt in einem gewissen Alter sind, wo es halt viel um Uni und Saufen und tralala geht. Und da war immer der Leitspruch. Ich habe so einen typischen Kumpel gehabt, kariertes Hemd und Samenstau. Er studiert Maschinenbau.
Hast du das echt gesagt?
Ja, es tut mir leid, aber es konnte nicht anders. Oh. Mit den Spruch so gut. Ach, das passt
schon. Nehmt es mit Humor, liebe Maschinenbaustudenten. Also zumindest die, wo irgendwas in der Motorradbranche mal machen.
Das stimmt. Und da hatte ich einen Kumpel, bei dem war es zum Beispiel, der hat ganz klar gesagt, ja, wieso? Also die Uni bezahlt uns jetzt eine Woche lang das Saufen, weil Saufen verbindet. Und genau andersrum gedreht ist es halt vom Mopedfahren her. Ne? Also egal, wie du triffst, wenn du so ein bisschen offener Typ bist und nicht irgendwie total verklemmt oder nur dein Ding machen willst, dann kannst du da so geile Gespräche auch teilweise führen.
Und ich finde, in dieser ganzen Offroad-Community und Reise-Community, ist das nochmal speziell irgendwie?
Das finde ich tatsächlich super interessant, weil das ist das, was ich auch festgestellt habe, auch wenn wir so darüber reden und was du mir so erzählst, was du halt an Infos bekommen hast und, bekomme ich relativ dolle das Gefühl, dass gerade in dem Thema Reise, Enduro, deutlich mehr, also da wird deutlich freundschaftlicher gehandelt und da tauscht man sich eher aus.
Auch mit der Rallye-Sparte. Also ich bin noch nie Rallye gefahren. Ich habe kein Rallye-Motorrad. Ich habe einfach nur in ein paar Foren rumgeschrieben und so. Und der eine, der wohnt in der Nähe von Lüneburg, das nicht, also wir sind in Hannover-Großraum unterwegs quasi. Mhm. Und er hat mich einfach gesagt, hey, pass mal auf, wenn du dir mal mein Rallye-Bike angucken willst und ich dir erklären soll, wie ich das alles aufgebaut hast, lass das ausmachen, komm vorbei auf einen Kaffee und so. Und wir haben davor, also wir kennen den eigentlich. Das fand ich halt schon wieder geil.
Ja, genau.
Das kommst du mir in die Garage, wir schrauben zusammen, machen uns die Finger ölig und freuen uns. Das ist halt irgendwie geil. Das finde ich schön.
Genau, das ist halt der Punkt. Und das ist so dieses, was ich mitbekommen habe. Das war früher im Trailsport genauso. So 2010, 2011. 2011 habe ich aufgehört, 8 Jahre Pause und bin jetzt wieder reingekommen. Vom Gefühl her ist es nicht mehr so. Mhm. Also es ist ganz viel dieses Behaupten geworden, guck mal, wer ist der Beste und wer ist hier der Coolste. Echt? Ja, es ist sehr schade.
Also, wobei ich an dieser Stelle mal für alle Trailfahrer sagen muss, dass ich finde, dass dieser Sport, und nein, ich kaufe mir jetzt nicht gleich morgen ein Trail-Motorrad, dass dieser Sport viel, viel, viel zu wenig Beachtung findet. Und dass diese Leistung, was Leute mit diesen Motorrädern anstellen, auch viel zu sehr unterschätzt wird, weil er eben eher langsam fährt.
Genau.
Also nicht als abwertend, sondern und das halt, also jetzt auch, wo ich das ausprobiert habe, das macht tierisch Spaß und das ist total geil. Deshalb müssen wir unbedingt dieses Projekt mit der Afrika-Twin auch machen.
Ja, das stimmt.
Das müssen wir sehr, unbedingt, sehr geil. Vielleicht, wenn es mal irgendwie einen halben Tag nicht ganz so arg regnet und stürmt.
Was ich dabei total interessant finde, es gab mal Zeiten, es gibt so ein In Frankreich gibt es ein- oder zweimal im Jahr so ein Städte-Trail. Das heißt, da wird eine Altstadt komplett abgeriegelt und innerhalb deren Sehenswürdigkeiten werden dann halt Sektionen gesteckt. Also Sektionen sind einfach Bereiche, in denen gewisse Spuren durchfahren werden müssen von den Trailfahrern. Und lustigerweise gab es Anfang der 90er, wurde jede Trailveranstaltung auf Eurosport ausgestrahlt.
Mhm. Da kann ich mich noch erinnern. Ich habe immer dieses Hallentrail ganz oft geguckt und teilweise auch draußen.
Genau. Und da wirst du, denke ich mal, noch da Lemkin und Jordi Tarris. Ja, sagen die den Namen?
Also Lemkin sagt mir auf jeden Fall. Ja. Tarris bin ich mir nicht so sicher.
Das ist nicht so schlimm.
Ist aber auch schon wieder eine Zeit lang her. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich fand das immer geil, wo die da hoch und was ist ich und so.
Genau.
Ich fand das immer cool.
Ja, und das ist so geil. Also das ist ja auch das, was mich so enorm daran fasziniert hat.
Da gab es auch noch, kennst du das? Stroke, das Rodeo-Szene-Magazin auf Eurosport oder DSF oder so. Irgendwas.
Meinst du Stroke oder meinst du Stoke?
Nee, Stroke, glaube ich. Oder Stoke? Ich weiß nicht. Wo so Surfen, Snowboarden, Motocross, Stoke war.
Ach,
Stoke.
Also S-T-O-K-I-D.
Genau, ja.
Und weißt du, warum ich darauf...
Das meinte ich mit guten Sachen im Fernsehen.
Pass auf, weißt du, warum ich darauf komme? Ich höre nebenbei, das ist jetzt Werbung, aber das ist auch okay, weil die sind wirklich geil. Gästeliste Geisterbahn. Das ist mein Lieblings-Comedy-Podcast. Und weißt du...
Das ist schon geil.
Das stimmt. Aber weißt du, wer damit bei ist?
Das sage ich jetzt nicht.
Das ist so ein Trio. Und dreimal darfst du raten, wer damit bei ist. Der ehemalige Moderator von Stoked.
Ach was,
ja.
Das ist ja cool.
Wie heißt denn der? Ich glaube, der heißt auch Nils, aber der heißt, glaube ich, Nils Bokelberg oder sowas.
Irgendwie so, ja.
Und der ist da halt mit bei und immer, wenn der von seinen damaligen Erfahrungen und sowas berichtet, dann kommt immer so der andere Typ von dem rein und sagt so, Stoked! Und schreit immer die ganze Zeit so rum, deshalb muss ich daran denken.
Ja,
kurzer Exkurs.
Ja, genau.
Aber genau das ist es. Das hat mich auch so wahnsinnig fasziniert. Und das finde ich aber krass, weil Anfang der 90er war es ein Riesenhype.
Ja.
Dann ist das komplett wieder abgeflacht und jetzt kommt es so nach und nach. Ja, also tatsächlich.
Ja.
So, Adrian Gugemus ist zum Beispiel jemand, der super Pionierarbeit leistet, weil der macht das halt allen Leuten zugänglich. Der kann die jungen Leute damit abholen. Fabio Wiedmer.
Ich glaube auch gerade so, dass Leute wie Jens Kuck. Ist ja klar, also ich glaube, Jens ist für mich einer, ich kenne ihn nicht persönlich, hoffentlich lerne ich ihn mal persönlich kennen, eine der gerade einflussreichsten Motorrad-YouTuber in Deutschland.
Total.
Glaube ich, kann man schon so sagen.
Ja.
Ich finde auch, er macht das sehr, sehr geil auf eine sehr coole Art. Und er hat ja auch jetzt schon einige Videos, wo er sich mit Trail beschäftigt, wo er selber fährt,
genau,
auch mal mit den Jungs beim Training und so. Und ich glaube, das hilft im Sport auch schon, sowas zu machen.
Super, ne?
Also vielleicht unser kleines Video auch, aber...
aber man muss auch tatsächlich sagen, ne? Das ist ja wirklich krass, der Vergleich alleine schon. Schau mal zu den Straßenmotorrädern, da gibt es ja eine richtige Szene auf YouTube.
Ja.
Dann Reise-Enduro hast du ja auch viel. Hier, bitte hilf mir nochmal mit, wie heißt nochmal der mit Races to Places? Linden Poskett.
Gut. Guckt euch das unbedingt an. Das ist ein Befehl.
Nein, Chris, nein. Es geht schon wieder.
Nein, das ist ein sehr, sehr gut gemeinter Rat von einem unfassbar sympathischen Engländer, der eine sehr, sehr geile Motorradreise macht, geile Rallye-Projekte und also jeder, der irgendwie reisen, Offroad, Rallye oder guckt euch einfach an, es ist geil.
Ich muss mich jetzt tatsächlich outen.
Dass du jetzt mit mir YouTube gucken musst.
Vielleicht. nee, aber es ist tatsächlich so und solche Leute machen einfach so viel und das ist das, was mir auch aufgefallen ist. Du hast halt einfach keinen wirklichen... Also Trail ist nicht Mainstream. Mhm. Hört sich jetzt hart an und dadurch hat es halt auch keine Aufmerksamkeit, weil man hört ja auch nichts davon. Warum
Klar,
auch? Dabei ist es so einfach, dass hier die Videos, die ich dir gezeigt habe von Pat Smaggy, das ist so meiner Meinung nach einer der großen Pioniere im Trailsport auf YouTube, weil der so geile Videos macht. Das ist halt ein Amerikaner, der ist so ein bisschen amerikanisch angehaucht und da spricht doch immer so ein bisschen Ballermann. Super, aber trotzdem super cooler Typ und der kann echt gut fahren. Und das ist schon geil. Weil du kannst auch so geile Einstellungen damit machen.
Ne? Definitiv. Das werden wir auch noch demnächst dann irgendwann mal anstellen.
Mir bleibt nichts anderes übrig, weil ich will es ja machen und da brauche ich deine Hilfe.
Genau. Gerade um Trail auch wieder populärer zu machen. Also, und ich finde immer, man muss ja selber einfach tun, was man kann. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch keine 80.000 Follower oder wie viel Jens Cook jetzt schaut auf dem Kanal, sondern eben deutlich weniger.
Dein Gesicht dabei ist aus.
Ich habe gerade mal kurz nachgerechnet und habe gedacht, okay, ich hätte vielleicht ein anderes Vergleich.
Kannst du mir bitte kurz die Differenz zwischen dir und Jens Cook geben?
Willst du sie genau?
Ja, so viele, genau wie es geht.
Sehr viele.
Nein, Chris, sag es. Sag es.
Ich weiß nicht, wie viele Follower er hat. Aber
wir gehen mal von 80.000 aus. Nennen wir die Differenz.
Sind 79.975.
Aber weißt du, wenn ich das gerade so von der Erzählung so angehört hätte, als wärst du so, ja, jetzt guck, das ist voll mein Brudi hier. Und das ist
Nein, ich hab doch...
Ich konnte nicht anders.
Ich weiß. Ich finde seine Videos einfach gut und er inspiriert mich auch Videos
zu machen. Ja, das ist auch wichtig.
Ich finde auch. Nein, wobei die eigentliche Inspiration ist ja Caro. Von Caro unterwegs. Guckt euch das auch an.
Das ist richtig. Von der habe ich auch noch keine Videos gesehen. Aber yes. das ist auch. Ja, es tut mir leid.
Aber wir sind völlig wieder abgedriftet, um eigentlich zu sagen, dass
genau, wir wollten auf deinen
Kanal machen.
Achso, nee. Ich wollte gerade auf deine
Bilder. Du bist auf meiner Beta rumreiten. Ich möchte den Leuten jetzt endlich mal sagen, dass Nils einen Trail-YouTube-Kanal in Bälde hoffentlich starten wird, um wir den Trail-Motorsport in unserem Rahmen, was wir tun können, auch wieder populär zu machen. Weil jedem, selbst den ich unsere Trail-Videos gezeigt hat, und ich meine, du bist schon echt gut, ich bin jetzt eher so, also ich kann es anmachen.
Und auch das funktioniert nur beim zweiten Versuch.
Ich sag nur, scheiße. Guckt euch das Video an. Egal. Aber dass er halt irgendwie einfach was macht und ich finde, das macht Spaß und deshalb mache ich das auch mit den Videos einfach, um das irgendwie so ein bisschen weiterzugeben und zu teilen.
Ja, das ist ja.
Also bald, wir werden euch dann informieren, wenn es den Trail-Kanal von Nils gibt.
Ja, das ist auch tatsächlich gut, dass du das jetzt so extrem gemacht hast, weil es auch kaum sozialen Druck gibt.
Ich übe nie Druck aus.
Nein. Aber um wieder auf das eigentliche Thema zurückzukommen, okay, Afrika-Twin haben wir eigentlich mit, ja, Ladedruck oder was?
Und Turbo-Umbau, hat das schon mal jemand gemacht?
Ja.
Aber Twin?
Nee, aber ich glaube, wenn, dann auch nur beim Viertelmeile-Rennen für Mopeds.
Ja, na gut, der Ghost Rider hat ja auf der Hayabusa ein Turbo-Kit drauf und so. Mittlerweile kriegst du relativ viel. Ich glaube auch die...
Aber Hayabusa ist doch sowieso schon... Nee, die sind nicht...
Ja, die ist schon schnell.
Ja, danke.
Wow.
Ich bin zwar blond, aber so blond nun auch wieder nicht.
Oh Mann.
Nee, aber jetzt mal unscheiße, ich dachte, die wäre schon.
Nee, ich glaube, die hat irgendwie so.
Gibt es ein serienmäßiges Moped, was Turbo aufgeladen ist? Nicht, dass ihr wisst.
Ich habe keine. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob Kawa mal mit dieser HP2 irgendwas, aber ich glaube nicht.
Ich habe letztens erfahren, dass es tatsächlich einen Motocross- und Enduro-Hersteller gibt, der sich darauf spezialisiert hat, Allradantriebe für Motorräder zu machen.
Das habe ich schon gelesen, gerade im Bereich Rallye ist das ziemlich interessant, aber es ist halt komplette Einzelanfertigung und ich glaube, es funktioniert so.
Es gibt das Ding auch als Masse.
Ja?
Wird drüben in, ich glaube Australien oder Amerika.
Echt? Krass. Also ich habe mal gehört, das war irgendeine Yamaha, haben sie da drauf umgebaut. Ich habe das Thema aber auch nicht weiter verfolgt. Da hatten die so einen Hydrostart, also mit Ölantrieb über einen Ölkreislauf, einen separaten. Was ziemlich cool war von der Traktion, aber was halt viel Gewicht ans Vorderrad auch gebracht hat, was halt bei Hindernissen und so dann
wieder. Ja, das ist immer so die Frage. Ja. Den Mopeds, die Modelle, die ich gesehen habe, waren tatsächlich mit Keilriemen, glaube ich, angetrieben.
Echt?
Die sind dann parallel gelaufen zur Gabel vorne. War eine geile Idee.
Das geht in Deutschland bestimmt nicht wegen UVV und TÜV und so.
Du hast nicht so ganz verstanden. Ich habe über Motocross und Enduro geredet, nicht über Straße.
Ja, kann ja auch mit der Enduro vielleicht.
Ja, tendenziell stimmt das, weil, also mit einer Sondergenehmigung sicherlich schon, aber dann musst du schon wieder halb Millionär sein für eine Einzelabnahme. Und das wird sie, glaube ich, nicht. Um jetzt aber auf das eigentliche Thema Beta 500 Kubik zurückzukommen.
Wollen wir das?
Ja, weil ich finde das immer noch so wundervoll, dass du in deinem Intro immer noch diese eine Szene drin hast, wo du das erste Mal mit der Beta gefahren bist. Man muss dazu sagen, Chris hatte vorher keine Enduro gehabt, keine richtige Enduro, sagen wir es einfach mal so. Und meinte, es wäre eine super Idee mit einer Beta 500 Kubik, welches Baujahr, 2013?
14? Nee, 2009. Die letzte Baureihe mit dem KTM-Motor war es.
Deshalb hat sie auch nicht so gut funktioniert.
Siehst du? Das war eigentlich überhaupt, also es war, lag nur an Österreich.
Okay, um jetzt, was? Achso, Das sind wieder das.
Es spricht einfach weiter.
Ja, das sind wieder so Vorlagen, das geht wieder in so eine falsche Richtung. Aber Chris hier, das war eine sehr gute Idee. 500 Kubik zum Anfang, weil man lernt ja nur durch Kraft, ist ja logisch, ne? Also, wir haben ja vorhin schon festgestellt, ne? Können wird einfach durch Kraft ersetzt oder halt durch ein teureres Moped.
Ja, aber sonst muss ich halt.
Das Schöne ist, worauf ich eigentlich hinaus möchte, danach kannst du es gerne erzählen, ist, dass in dem Intro von dir die eine Szene mit drin ist, wie du im Stehen die Steilkurve fährst, wo man sich ja denkt, ey, geil, der Typ fährt im Stehen eine Steilkurve mit Wellen drin. Das läuft und der legt sich nicht aufs Maul. Ich weiß aber ganz genau, dass du mir das Video in voller Länge geschickt hast und nämlich dort drunter geschrieben hast.
War das ein anderes? Das andere Video, wo ich das
zweite Mal
die Steilkurve gefahren bin.
Genau, und das war aber das Ding, das Video ist am selben Tag entstanden, wo ich dann nur ein Video zugesendet bekommen habe. Und guck mal die letzte Sekunde an, da siehst du mich auf der Fresse liegen.
Soll ich das jetzt auch noch erzählen?
Und ja.
1:17.
Ja, komm, das können wir doch danach mal beschlussen. Aber, ich weiß doch ganz genau, dass du dich dann hinterher bei mir beschwertest, in Anführungsstrichen. Oh, wenn du den Hahn aufmachst, dann kommt da auch so viel und die ist ja so unkontrolliert zu fahren. Und ich denke mir, Chris, nee, wirklich, ist auch bestimmt, liegt auch sicherlich nicht an der 500 Kubikzentimeter. Okay, jetzt darfst du gerne erzählen, aber das ist jetzt schon so irgendwie gebrodelt. Also ich hätte nicht schlafen können, hätte ich das nicht gesagt.
Ja, das freut mich, dass du jetzt
nicht schlafen kannst. Falls du auch noch ein Thema hast, du kannst mich gerne zurückbashen, das ist okay. Aber, ja.
Oh, mir fällt gerade, das ist scheiße.
Was denn?
Du musst mal mehr Mist bauen, mir fällt gerade nichts ein.
Aber ich fertige
das
wohl.
Thema 500er Beta.
Ja.
Ja, also es war vielleicht nicht die allerbeste Idee, wo ich zum Thema Motorrad jemals hatte. Das kann
ich so unterschreiben.
Das Ding war halt irgendwie, war jetzt so, oder ist gerade dieser, schon länger diese Idee, dass ich mal eine Rallye fahren will und auf die Bayer Europe oder die Breslau hinarbeiten will. Und eine Zeit lang hatte ich das tatsächlich ja überlegt, eine Dommy aufzubauen, so aus Nostalgiegründen, hätte die auch in schwarz mit goldenen Felgen und bla im Rallye-Look und sowas oder die Afrika-Twin und so. Und dann habe ich dann gesagt, nee, komm, es ist halt einfach gewichtstechnisch und motortechnisch und so schon ein krasser Unterschied und es hat schon seinen Grund, warum die meisten, die das machen, das nicht mit sowas machen.
Ja.
Ich weiß, das geht und früher haben die das gemacht und so, aber ja, also habe ich dir gesagt, gut, ich will eine leichte Sportenduro.
Schön, dass es dir wieder aufgefallen
ja.
ist.
Und hatte dann eigentlich irgendwie gesagt, naja, eigentlich habe ich keinen Bock, was zu kaufen, was Kleines, um damit fahren zu lernen, um das dann wieder zu verkaufen, sondern ich hätte gern was beherrschbar ist und mit dem ich gleich die Rallye fahren kann. Und zu dem Zeitpunkt war ich voll davon überzeugt, dass es eine 525 Kubikstarke Beta RR genau das Richtige ist. Nein, ehrlich gesagt war ich das nicht und ich war auch schon, wo ich zurückgefahren bin, wo als ich die Maschine angeguckt habe, gesagt zu meiner Freundin, oh, eigentlich, das ist ja viel zu viel und bin mir nicht sicher und hatte auch kein so richtig gutes Gefühl dabei.
Das ist nicht so. Das, was bei mir damals angekommen ist.
Aber auf der anderen Seite war das halt auch das erste Mal und das war halt auch irgendwie so gespart drauf und so und irgendwie, klar, halt ein zweites Motorrad ziehe ich einfach nochmal und irgendwie, man hat auch noch so ein paar andere Sachen am Laufen. Auf jeden Fall hatte ich da halt auch gespart und auf einmal war das halt für einen relativ guten Kurs, weil der gesagt hat, pass auf, ich habe die angekauft, also war ein Händler, und ich verkaufe die einfach so weiter. Ich habe gerade hier die Halle voll stehen, ich komme nicht zum Schrauben. Normalerweise schraubt er die Dinger immer durch, verkauft die dann. Die hatte ich praktisch umgeschraubt. Die so, ja, alles klar, ich will das eh selber machen. Für die Rallye muss ich eh wissen, wo was ist. Mhm. Und da lerne ich dann halt das Motorrad gleich kennen, passt. Das war echt...
Das war ein Horrortrip.
Das war ein richtiger Horrortrip.
Also ich muss dazu sagen, als du mir die Beta gezeigt hast und die Garage aufgemacht hast, das sah schon sehr geil aus.
Mhm.
Weil man muss dazu sagen, das kannst du wirklich gut, so dieses Hindrapieren, dass du aufmachst und du kommst so rein und du denkst dir, jawohl, das sieht geil aus.
Ja.
Hast du links die Afrika Twin aufgebockt und rechts hast du dann nochmal die Beta aufgebockt. Das war schon geil
aus. Die sah schon auch geil aus. Ich meine, das war diese Factory Edition.
Komplett nicht ganz mein Ding vom Dekor her, aber
ja, aber gut, war schon, aber das hätte man cool ändern können, aber hat halt einen kompletten Carbon-Luftfilterkasten gehabt, hat die 50 mm Marzocchi Upside-Down-Gabel drin gehabt, ja, mit so einer rot eloxierten, gefrästen Gabelbrücke und so. Und das sah schon alles cool aus. Schwarze Axle-Felgen drauf und so. Schon schickes Teil an sich. Aber das fing dann halt schon an, dass die mit E-Start, weil die halt auch lang gestanden ist, nicht vernünftig angesprungen ist. Dann hatte ich gleich gedacht, naja, nur das Beste ist gut genug. Wir bauen da eine Lithium-Ionen-Batterie rein. Die ging dann kaputt. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Beta erst für die Modelle ab 2010 eine Lithium-Ionen-Batterie empfiehlt. Wobei ich das eigentlich irgendwie immer noch nicht so ganz verstehe, weil eigentlich ist das, also eigentlich kann das, weil es gibt für die Afrika Twin gibt es auch Lithium-Ionen-Batterien und die ist viel älter als die Beta gewesen. Das,
aber hatte, du hast ja gerade gesagt, der letzte Motor, der letzte KTM-Motor, die letzte Generation mit genau, KTM-Motor. Ja. Vielleicht war der KTM-Motor
einfach nicht darauf. Keine Ahnung, ja. Aber
also wenn es jemand weiß, kann das ja gerne, mal aufklären. Das wäre super.
Auf jeden Fall ging die Lithium-Ionen-Batterie dann kaputt. Ich habe dann auch nichts draus gelernt, sondern habe einfach nochmal eine Lithium-Ionen-Batterie
gekauft. Das ist sowieso das Geilste.
Hab das Ding dann durchgeschraubt gehabt, bis auf den Elektrostarter. Der hat nach wie vor immer nur, also mal ging es und mal ging es nicht. Ich weiß, ich habe eben mittlerweile verkauft, kann ich an der Stelle auch schon sagen.
Ja.
Und durfte sie dann nochmal fahren, weil irgendwie wo die gekauft haben, ein Pärchen, und er davon ist auch so Rallye-addicted und so und hat dann gesagt, hey komm, wir sind da fahren, willst nochmal deine Beta fahren und so. Und da bin ich übrigens mega gut klargekommen mit dieser Kiste und bin richtig gut gefahren und habe mich so geärgert, dass ich sie verkauft habe.
Du warst danach richtig pissig den
Tag. Das war echt schlimm, weil ich auf einmal gemerkt habe, das ging und ich echt richtig Spaß hatte mit dem Motorrad. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann einen Bus gemietet und wir sind zu diesem Offroad-Park gefahren, weil ich auch gedacht habe, naja, E-Starter, du fährst jetzt ein bisschen und dann wird es danach schon funktionieren.
Ja.
Erster Denkfehler. Außerdem ist das Ankicken ja gar nicht so schlimm. In der Garage funktioniert das auch immer. Zweiter Denkfehler. Das dritte war, ich habe mit der Afrika Twin ja schon vor Jahren ein Enduro-Training gemacht, aber so ein Reise-Dickschiff-Training und so, da sind wir aber auf so Lehmboden gefahren und so. Ja, im schönen Niedersachsen ist halt eher so sandiger Boden. Das heißt, ich komme an auf diesem Offroad-Park mit einem 500-Kubik-Motorrad, was Leistung hat, wo ich halt, also 60 PS da, Und ich meine, es ist die gleiche PS-Zahl, wie die Afrika Twin hat. Aber halt, sie wiegt nicht mal die Hälfte davon. Und der Motor, das Getriebe, das ist halt alles komplett anders. Das ist einfach nur auf, ich töte meinen Fahrer, ausgelegt.
Was mich dabei aber immer interessieren würde, was ist die, also wie hoch ist die Newtonmeter, ist der Newtonmeter-Unterschied zwischen Twin und Beta gewesen? Das hätte ich.
Ehrlich gesagt, das muss ich selber recherchieren, das weiß ich gerade.
Weil das wäre, glaube ich, echt nochmal interessant, ob das wirklich das ein großer Unterschied war, weil die Beta, die hat ja richtig geschoben, wenn das, ich mich nicht ganz täusche. Hat
geschoben.
Das und war die Twin ist ja nochmal ein bisschen anders, weil ich kann mir vorstellen, dass
ja,
die
also, weniger. Oder es sieht halt wirklich nur anders. Ich meine, gut, die Twin ist halt auch ein V-Twin mit, ich glaube, 75 Grad zueinander oder so. Und ist halt vom Werk her schon drauf abgestimmt, dass du schon immer, also in jedem Drehzahlbereich Drehmoment hast, aber halt eher wie so ein gutmütiges Triebwerk.
Genau.
Und die Beta ist halt so, oh, du hast 3 mm den Gasgriff bewegt. Juhu, ich möchte einen Wheelie machen.
Juhu! Ja.
Genau deshalb habe ich mich übrigens auch auf die Fresse gepackt. Ja. Ich erzähle dir das gleich nochmal, wie das genau war. Ich weiß, du freust dich doch darüber.
Ja, das tue
ich. So, auf jeden Fall fahre ich dann auf diesen Enduropark. Bin davor noch nie mit einem Motorrad auf tieferem Sand gefahren. Hm. Nie Sand gefahren. Und
ja,
jetzt ich war in den ersten, auf diesen ersten, diese kleinere Strecke rein und so. Und denke schon, Alter, hier wackelt, also ist instabil und so. Und Alter Schwede, da bin ich schon fast gestorben. Zudem habe ich dann echt zu meiner Schande, weil ich irgendwie das alles schnell fertig werden musste und ich wollte unbedingt fahren und so weiter und hatte diesen Bus da gemietet und tralala, hatte ich vergessen, weil ich Bremsbeläge vorne gewechselt hat, eine Schraube an der Bremse festzuziehen, dass die Schraube dann noch rausgefallen, die war dann auch verloren. Gott sei Dank hatte ich ein Ersatzteil dabei, dass ich dann meinen Bremssattel wieder festmache. Das war echt richtig dumm einfach alles wieder, ne? Und meine Freundin war dabei, das hat's auch irgendwie nicht.
Ach, die war dabei?
Aline war, ja.
Ich wusste das gar nicht.
Doch, wer hat denn, die hat die Videos gemacht.
Ach so, ich hätte, das hat irgendein anderer,
ja. Das war eine ganze Schande, musste ich mir dann die ganze Zeit natürlich anhören.
Oh nein.
Das hat es nicht besser gemacht.
Nein, wie geil. Ich wusste das nicht.
Ja, doch, jetzt weißt du's. So, auf jeden Fall war ich dann da echt schon, bin ich da eine Runde gefahren und ich meine, ich hatte natürlich die beschissenste Position drauf. Ich hing die ganze Zeit so an ausgestreckten Armen, aber nicht, weil das Motorrad so viel, weil ich halt einfach falsch drauf gestanden bin. Yeah. Und irgendwie eh völlig, ach du Scheiße, und gestresst und so. Und dann war da so ein, da kommen wir zum Thema Offroad-Gemeinschaft, so ein netter Kerl, der meinte, oh, bist du neu hier, hab dich hier noch nie gesehen, schnack, 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 bla, ja, willst du mir mal hinterherfahren? Oh, ich bin Anfänger und tralala. Und das ist auch gleich wieder was Lustiges. Ich fahr einfach mal hinter mir her. Ich fahre hier entspannt 1-2 Runden und dann kannst du dir mal im Park gucken und ich zeig dir mal, wo was ist, wo du aufpassen musst und so. Und dann kam so, ich dann so, ja, was fährst du? Ja, die KTM. Und dann sagt er schon, und ich so, ja, was ist denn das für eine? Ja, eine 450er. Also schon ein bisschen ein größerer Dampfhammer. Und was fährst du? Und ich so, ich glaube, er hat sich auch gedacht, wie ich gesagt habe. 525, ich hatte nur so, oh.
Ja. Du bist meine Held, ich kann es nicht anders sagen. Du bist.
Aber komm, ohne Menschen wie mich hätten andere viel weniger zu lachen.
Absolut. Ne? Also ich stelle auch immer wieder fest, ich weiß nicht wie, aber du kriegst es immer wieder aufs Neue hin.
Ja. Oh ja. Naja, auf jeden Fall fahren wir dann da los. Ich ihm hinterher. Und nach der halben Runde habe ich eigentlich schon nicht mehr kuppeln können und nicht mehr greifen können.
Du willst eine Rallye mitfahren?
Mittlerweile habe ich das, auf Kreta war das ja gar kein Problem mehr da, weil ich jetzt halt das einfach...
Ah, die Kupplung nicht sowieso extrem schwer
gegangen? Nee, die Hydraulikkupplung, die ist kaputt gegangen, aber ich hatte die repariert, also alles gut.
Das war erzähl auch, weiter!
Das müsste ich aber eigentlich erzählen, warum sie kaputt
sind. Ja,
nein, das machen wir jetzt nicht.
Dann schreib dir das lieber auf und dann sprechen wir das nächste Mal
drüber. Ja, darüber können wir gerne sprechen. Das war auch schon wieder so eine Story, ey. Egal. Aber in Kreta, ich habe das Problem nicht mehr. Ich weiß jetzt, wie ich im Stehen fahren muss. Und so, aber davor konnte ich halt nicht im Stehen fahren. Ich habe das nie gemacht. Und woher sollst du wissen, dass du kein Gewicht in den Händen haben sollst? Weil der erste Reflex ist ja, du stehst. Oh, ja, ich halte mich am Lenker fest.
Ja,
ganz normal. Weiß, was du meinst. Und wenn dir das halt keiner sagt, und du eh gestresst bist, weil du ein Motorrad hast, was dich überfordert, weil du einen Untergrund hast, den du nie gefahren bist.
Und die Freundin, die noch von außen mitzukommt.
Weil du dich nicht völlig zum Horst machen willst, was ich dann aber doch geschafft habe. So, auf jeden Fall, der fährt eine Runde und dann noch eine Runde und guckt immer so nach hinten. Ich so, Alter, können wir bitte rausfahren, ey? Ich konnte nicht mehr kuppeln, ich konnte gar nichts machen. Ne? Und dann dann sind wir da eben gefahren und es hat aber trotz allem Spaß gemacht, obwohl ich meine Hände, alles hat wehgetan, es hat trotzdem Spaß gemacht. Und obwohl ich, nicht Angst, aber obwohl ich echt gedacht, jedes Mal gedacht habe, oh Motorrad, bitte töte mich nicht, was irgendwie trotzdem geil. Und möchte ich das immer noch machen, den ganzen Scheiß? Also sagt ja schon
bin
mal alles.
Ich voll aus. Dabei, kann ich ja vollkommen verstehen.
Und auf jeden Fall kam dann der Sturz so zustande, der fährt da diese Steilkurve entlang und dann kommen danach so zwei Bumps und ich fahre in diesen ersten Hügel runter und habe bei diesem Einfedern quasi Gas gegeben.
Och Gott.
Und habe im gleichen Moment, wie ich Gas gegeben habe, einfach einen Krampf in meine rechte Hand bekommen, so dass ich nicht mehr loslassen konnte.
Oh Gott, das ist so viel besser als ich es im Kopf hatte. Das ist so viel besser.
Bin ich einfach
über
den nächsten Hügel völlig unkontrolliert drüber geschanzt. Hab immer noch Gas gegeben, weil ich da hing wie so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wie so, ich glaube, Affen hat man so gefangen, irgendwelche Süßigkeiten in so eine Kiste mit Loch und da haben die nicht, so hing ich da ungefähr auch dran, ne? Und dann bin ich da einfach in diese Böschung eingerastet.
Oh. Ey, du warst nicht fertig.
Ich war aber trotzdem super cool, irgendwie gleich drei Leute, der eine hat das Motorrad aufgestellt, der andere geht's dir gut, ist noch alles dran, sind irgendwelche Knochen verdreht, was weiß ich.
Oh.
Und so, und ja. Irgendwann kam dann auch meine Freundin an und ich war froh, dass ich einen Helm auf hatte und man nicht so viel von meinem Gesicht gesehen hat. Und dann dieses Biest, ja? Dieser blöde dieser KTM-Motor.
Ah!
Da ging er auf einmal mit dem E-Starter an, weil ich war zu dem Zeitpunkt auch schon echt, ich war einfach offen, ne? Ich war komplett durch.
Ich war aber auch fertig gewesen.
Und dann habe ich das Ding angemacht, war so froh, dass dieser E-Starter, weil ich ja, ey, wenn du die jetzt antreten musst, alter Schwede. Vor allem, weil ich davor dann schon einmal gemerkt habe, dass Antreten im Sand, im Gelände, das ist halt was anderes wie in der Garage.
Ja!
Und dann ist das halt auch bei mir größentechnisch einfach so. Ich meine, ich komme da schon runter bei den Sportenduros, das geht mit den Füßen. Das ist ein
Riesenunterschied.
Aber ich bin halt dann doch auch nicht so groß wie du jetzt, dass ich sage, das funktioniert ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, aber schau mal, ich bin halt knappe 2 Meter und 1,80 bist du?
Nee, ich bin 1,73, 1,74 oder so.
Na gut, das ist halt einfach scheiße.
Also ich bin froh, dass ich das fahren kann und das geht alles und so, aber beim Ankicken, wenn du dann halt nicht gerade, dann kann es halt, also es geht auch, aber es ist halt, wenn du schon eh am Ende bist und eigentlich keine Kraft mehr hast und so, dann ist es halt scheiße.
Vergiss es.
Und ja, und dann ging die Gott sei Dank an und ich bin rausgefahren, wir haben erstmal Pause gemacht. Und dann bin ich, und ich glaube, das kennst du auch noch nicht, die Story.
Nee, das kann gut sein.
Und dann sind wir rausgefahren, dann wollte ich aber unbedingt noch irgendwie 1-2 Runden fahren, um das Ganze so nochmal zum positiven Abschluss zu bringen. Oh Mann. Es gibt da eine, also eigentlich ist das ja auch ein Offroad-Parcours für so Jeeps 4x4 und sowas, und ist eine alte Bundeswehr-Schießbahn. Da gibt es einen Anstieg, das sind rechts und links so Betonplatten als Fahrspur und zwischendrin ist ein so ein Streifen mit Erde quasi.
Ja.
Und die Steigung bin ich davor schon hochgefahren, das hat wunderbar funktioniert, allerdings bin ich in der Mitte auf der Erde gefahren. An dem Tag hat es so ein bisschen geregnet und es war nass. Irgendwie war der Kopf aber schon nicht mehr so ganz da, um so dieses Thema Erschöpfung zurückzukommen. So. Da habe ich gesagt, ja, jetzt machst du nochmal einen richtig geilen Abschuss und fährst diese Steigung nochmal hoch. Prima. Und dann fahre ich die Steigung an, habe die Kurve, weil das in so einer langgezogenen Dings da lang geht, habe dann die Kurve noch verkackt, sodass ich viel zu wenig Schwung hatte, mit Stollenreifen bei leicht feuchtem Wetter auf den Betonplatten gefahren bin. Und das eben zu langsam und eigentlich auch noch im falschen Gang. Und dazu völlig erschöpft.
Und man muss es einfach fairerweise sagen, du wusstest halt echt nicht, was du tun sollst.
Nein,
wie du
ich wusste nicht, was ich tun soll.
Und
heute würde mir das nicht da,
genau,
gar nicht mehr
weißt,
passieren.
Du weißt es ja, durch die Kreta-Arie hast du ja wirklich, muss man einfach sagen,
viel gelernt.
Genau, ja. Du hast einfach dazu gelernt.
Auch durch das zweimalige Trailfahren jetzt bei dir, habe ich schon wieder super viel mitgenommen und so.
Ja,
und,
wie du halt dich darauf bewegst. Aber das ist halt...
Das war alles nicht. Nee. So. Dann kippt das Moped um. Ich lag so halb unter dem Moped und habe mir erstmal mit dem Krümmernloch in meine neue Mopedhose gebrannt. Das war schon mal geil. Ja, dann habe ich mich da erstmal rausgepult. Dann lag die Karre noch, also praktisch mit der Sitzbank nach unten ins Tal quasi, wenn man so will.
Die beschissenste Position, die man haben
ja,
kann.
Ja, die beschissenste Position. Vor allem läuft der ganze Sprit im Vergaser und so überall dahin, wo du ihn nicht brauchen kannst.
Genau.
Das zieht alles Luft, das ist alles
Mist. Scheiße.
Das ist alles so. Dann habe ich irgendwann die Karre da vom Berg runtergezogen gehabt. Genau, ist ja noch seitlich. Da waren so Holzstecken drin mit so einem Flatterband, wo das abgesperrt haben. Da hat sich das Moped noch in diesem Stecken verheddert. Den habe ich dann, glaube ich, einfach irgendwann weggetreten, weil ich so sauer war. So, da ist das Motorrad da runtergeschleppt. Und das war aber mitten auf dieser Offroad-Strecke. Und da war nicht irgendwie, ich gehe jetzt hier mal zur Seite raus und nehme den Kinderausgang oder so irgendwie. Nee, ich musste dieses Ding zu Ende fahren. Das ging ja aber nicht, weil das Moped war ja aus. Ey. Und das war der bitterste Moment, wo ich diesen Startschalter drücke und das meine. Und in dem Moment hat sich diese grandiose Lithium-Ionen-Batterie zum zweiten Mal verabschiedet.
Das ist nicht dein Ernst!
Jupp. Als ich sie verkauft habe, dass sie anging, habe ich wieder eine ganz normale Bleisäure-Batterie reingebaut und es hat wunderbar funktioniert.
Und das ist so traurig, weil du sie danach nochmal gefahren bist, hast du ja mir auch nochmal geschrieben gehabt.
Da ging die an mit dem Elektrostarter. Ja. Es hat mich gehasst. Auf jeden Fall war ich dann schon völlig fertig. Gut, aber damals war sie halt auch schon öfters gefahren und wieder warm gefahren und ordentlich und so, wo sie dann gut anging. Auf jeden Fall war ich völlig fertig und habe angefangen, dieses Motorrad versuchen anzutreten. Was einfach nicht mehr angehen wollte, weil es hat, mit Kickstart ist die immer gut angesprungen, aber es hat halt einfach, dadurch, dass die über Kopf lag quasi, war das halt einfach scheiße.
Ja.
So. Irgendwann kam dann meine Freundin angedackelt mit so einem anderen Kerl, der irgendwie auch mal gucken kommen wollte, was ich denn da so mache. Und dann hat er mir geholfen, das Motorrad anzutreten und dann haben wir, das war mir natürlich schon erzpeinlich, ne? Ja. Das geht eigentlich gar nicht. Und dann haben wir zu zweit über eine halbe Stunde lang dieses Motorrad angetreten. Im Was? Wechsel. Der war danach völlig im Arsch. Ich war davor schon im Arsch und war danach einfach richtig kaputt. Ich glaube, ich habe nur noch rumgeflucht, was ich diesem Motorrad alles antue.
Scheibenkleister.
Und ja. Und dann irgendwann ging sie dann an und dann sind wir auf diesem Parkplatz gefahren und ich habe das Motorrad eingeladen. Und wollte es erstmal nicht mehr sehen an diesem Tag.
Ey, du schießt auch den Vogel ab.
Mit und so die Moral von der Geschichte, ich habe immer noch Bock, diese Scheiße zu machen.
aber du hast daraus gelernt, vielleicht keine 500er zu nehmen.
Nee, die Beta baut jetzt eine 94er. Nein, es wird keine 94er.
Weißt du, eine 300er ist vollkommen in Ordnung.
Also tatsächlich habe ich jetzt, möchte ich bei nächster Gelegenheit nur Probe fahren, nicht kaufen, ich verspreche es dir. Und zwar, weil ich mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen habe und geschrieben habe und so, dank Forum, die halt alle sagen, dass die 390er von Beta halt so das richtig geile Zwischending ist. Dass die, und mit Mapping-Schalter sowieso, ja, das hatten die auch nicht, ne? Dass die halt, dass du die total gediegen im so unteren, mittleren Drehzahlbereich fahren kannst, ohne dass die gleich richtig, aber dass du, wenn du die halt ein bisschen höher drehst, dass die halt auch richtig Power hat.
Ja.
Und das wäre halt, glaube ich, so von den Beschreibungen her, wäre das für mich ein Kompromiss, wo ich sage, das ist gut jetzt. Ich meine, ich habe jetzt auch schon einiges an Erfahrung dazu gewonnen, wo ich sage, das kann ich jetzt beherrschen und ich kann das für die Rallye benutzen.
Mhm.
Aber ich werde das vernünftig Probe fahren und ausprobieren und dann danach entscheiden. Ja. So bin ich immer noch zum Offroad-Fahren gekommen. Ich glaube, nachdem wir jetzt eine Stunde 37 gequatscht haben.
Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, ein wunderbares Ende.
Ich.
Oh, ey, du hast mir echt den Rest gegeben mit der letzten Geschichte, ne? Ich bin fertig. Also, ich kann dir echt schon vieles, aber das habe ich echt noch nie gehört.
Oh, alles.
Gott. Ja,
nein, das ist nicht alles. Das hält auch kein Mensch aus, glaube ich.
Naja, ich sag mal so, das ist hier der Anfang, das ist noch nicht der Ende.
Das Ende. Stimmt. Das nächste Mal bist du aber wieder dran.
Ja, können wir gerne machen. Ja. Wenn dir dann irgendwas einfällt, gerne. Aber es ist so, wie ich dir gesagt habe, ne? Von einem zum anderen.
Definitiv. Ja, es ist sehr gut. Ja, das war der erste
Cast. Du musst das.
Das. Du kannst das schöner ploppen als ich. Oh. Das ist unfassbar. Ja, ich glaube, es wird Zeit.
Ich wollte gerade sagen, es wird wirklich Zeit. Ich weiß gar nicht, wo willst du das denn hochladen? YouTube? Ich weiß nicht, wie Spotify, iTunes oder sowas. Ich hätte einfach gesagt, überall da, wo es Internet gibt.
Wir spammen alles zu.
Jackpot. Besser kann es nicht laufen.
So läuft das.
Ja, und hast du eigentlich eine Mailadresse oder ähnliches eingerichtet für dein Konto?
Nein, aber ich werde das die nächsten Tage tun und bei dem nächsten Podcast können wir auf das ganze YouTube-Thema und Website oder nicht Website, YouTube-Site und so weiter und so fort alles mal eingehen.
Wie du willst. Ansonsten, wenn irgendwelche Fragen da sind, Anmerkungen da sind, ihr uns vielleicht gerne aufklären wollt, könnt, möchtet oder müsst, dann dementsprechend jetzt erstmal unter dem YouTube-Video.
Ja, genau.
Bei dir auf dem Channel.
Genau.
Wie heißt der Channel nochmal?
Sauters Moto Channel.
Sehr schön, wunderbar. Ja, bis dahin wünsche ich eine schöne Restwoche.
Ja, das wünsche ich euch auch. Ja, macht's gut.
Tüdelü.
Ciao, ciao.